Mitten im Wald, an einem ruhigen See, steht ein ganz besonderes Haus. Und das ist meine geheime Podcast-Station, Haus am See. Ich bin Annette Fleischer und ich lade mir Menschen ein, die mich persönlich interessieren, die mich inspirieren und von denen ich lernen kann. Hallo liebe Hörer, schön, dass ihr da seid und dass ihr euch für meine Sendung Haus am See entschieden habt. Wir befinden uns ja alle in einer absoluten Ausnahmesituation, sowas haben wir noch nicht erlebt. Die Welt steht still. Nichts funktioniert mehr und wir haben das Gefühl, es fliegt uns alles irgendwie um die Ohren und wir haben etwas, was wir nicht sehen können, was wir nicht fühlen können, was wir nicht riechen und anfassen können. Da ist etwas da draußen, was uns so viel Angst macht, dass es sämtliche Systeme zum Kollabieren bringt. Und das ist schon interessant. Das ist, glaube ich, die interessanteste Phase, die wir in den letzten Jahrzehnten, vielleicht sogar Jahrhunderten hatten für uns Menschen. Und ich bin sehr gespannt, was wir daraus machen. In mir selber schlagen tatsächlich zwei Gefühle in der Brust. Zum einen bin ich total erleichtert, dass endlich diese Luft aus diesem aufgeblähten System rausgeht. Ich bin auch ein Stück weit erleichtert, weil ich Vertrauen habe in die Natur und in so eine gewisse Göttlichkeit der Natur, dass die das schon regeln wird und die eben ihren Weg findet, wie sie das regeln kann. Und ich glaube, der Menschheit wird es am Ende gar nicht schlecht tun und unserer Umwelt wahrscheinlich auch nicht. Wir sehen es ja schon, es hat schon ein paar positive Effekte. Und ich möchte auch mein anderes Gefühl natürlich auch äußern. Und das ist einfach diese ganze subtile Angst und Sorge um die Menschen, die einfach nicht so stabil und stark aufgebaut sind in unserer Weltgesellschaft, die erkrankt sind, die alt sind, die vielleicht auch einfach ein schwächeres Immunsystem haben. Und wenn die Natur jetzt so zugreift, dann tut es mir wirklich leid, für diese Situationen, die jetzt eintreten. Und gleichzeitig denke ich mir, vielleicht sind gewisse Dinge einfach nicht mehr vermeidbar und wir müssen da kollektiv irgendwie durch. Naja, mein Format lebt natürlich von echten Menschenbegegnungen und das ist jetzt in dieser Zeit wirklich schwer geworden. Ich habe aber noch einen Gast gehabt, der hat es auf den letzten Drücker geschafft, zu mir in die Schorfheide rauszukommen. Und weil uns irgendwie an dem Tag schon so ein bisschen klar war, dass diese Situation so schnell nicht mehr eintreten wird, haben wir uns die Zeit genommen und die auch tatsächlich ein bisschen vergessen, miteinander über das Leben und über uns zu sprechen. Gar nicht mal so über alles, was da jetzt draußen passiert, sondern was machen wir Menschen eigentlich aus unserem Leben jetzt? Und welche Möglichkeiten haben wir eigentlich und an welchen Stellen im Leben merkt man, dass man jetzt neu entscheiden muss? Und weil wir eben diese Zeit so genutzt haben, ist eine ganze Menge Stoff und Content rausgekommen und ich habe mich jetzt entschieden, zwei Teile draus zu schneiden. Den ersten Teil hört ihr jetzt, den zweiten zur späteren Zeit. Und jetzt zu meinem Gast. Ich habe ihn vor 12 Jahren kennengelernt. Wir haben zusammen einen Red Bull Flugtag in Köln mit Guido Kanz moderiert, was sehr lustig war. Und ich kann mich noch genau daran erinnern, dass ich mit diesem Mann bestimmt 2 Stunden auf der Aftershow-Party dieses Red Bull-Events am Tresen stand, bei Cola und Wasser. Und wir haben tiefgründigst über das Leben, über Politik, über die Gesellschaft und die Welt gesprochen. Und ich bin irgendwann nachts ins Hotel gegangen und dachte mir so, meine Güte, also so nüchtern bin ich noch nie nach so einer Aftershow-Party ins Bett gegangen, Punkt 1. Punkt 2, ich habe mich, glaube ich, noch nie bis dahin mit einem Mann so lange tiefgründig am Tresen unterhalten. Und Punkt 3 ist, ich konnte eigentlich überhaupt nicht mehr pennen, weil so viele Dinge inspirierend angeregt worden sind in mir. Jetzt sind ein paar Jahre vergangen. Wir standen nicht mehr im Kontakt, aber ich habe ihn nicht aus den Augen verloren. Man kommt nicht um ihn drum herum, wenn man sich mit dem Leben beschäftigt und die Dinge mal hinterfragt. Und irgendwann, wenn man auf diesem Weg ist, dann stößt man auf die Marke KenFM. KenFM ist zu einer Marke geworden, die hinterfragt, die tief, tief leuchtet, die nicht dem Mainstream nach dem Mund spricht, die andere Gäste auch mal hat, die auch andere Menschen zu Wort kommen lässt. Und dadurch gewinnt man ziemlich schnell mal ganz neue Bilder über die angeblichen Tatsachen
in unserem Leben und um uns drum herum. Das macht Spaß, das inspiriert. Und das habe ich so die letzten Jahre immer verfolgt. Und dann habe ich mich gefragt, was ist eigentlich aus dem Mann geworden an dem Tresen, mit dem ich mich 2 Stunden unterhalten habe. Naja, und das werden wir heute sehen. Ich möchte mit ihm reden, aber nicht über Politik und alles, was jetzt ist, sondern über unser Leben. Und deswegen freue ich mich, dass er heute hier ist und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit mir und Ken Jebsen.
Guten Tag. Sie hier und ich in Hollywood?
Nee.
Für mich ist das ja hier Hausstrecke. Ich bin ja praktisch, weil ich meine Kernfreizeit, ich versuche, jetzt ist es ein bisschen schlecht, sonst wäre mir gekommen, ich versuche ja jeden Abend Motorrad zu fahren zum Abschalten.
Ja.
Ich fahre immer nach Templin, Beutzenburg, die Ecke raus.
Ach nein.
Immer. Ich kenne alle Straßen und so.
Ist ja lustig. Ja.
Also hier am Waldweg bis zur Gelben Tonne war ich auch schon. Also ich fahre immer hier rum und weil es ist super, weißt, weil hier keiner ist. Einfach, ich finde die Gegend super klasse. Also diese Alleen, die Landstraßen, wenn du entspannen willst, Hammer.
Ja,
das mache ich.
So. Ja. Aber jetzt sag mal, wieso hier die Ecke? Wo wohnst du denn?
Ich wohne in Berlin, also im Regierungsviertel.
Ja, ja.
Ich bin einfach wahnsinnig gern unterwegs und man kann ja nicht immer im Outback sein. Und das ist aber relativ gut hier möglich und das finde ich ja so spannend. Ich fahre also auch so nonstop, ich fahre ein altes Motorrad, da fahre ich also nonstop, was ich, Berlin-Salzburg oder so. Landstraße.
Du fährst einfach los.
Ich fahre los, ich kenne viele Strecken auch auswendig und fahre dann meine Hausstrecke.
Meinst du, es ist ja möglich, dass du mal kurz die Klappe hältst? Guck mal.
Genau deswegen fahre ich hier rum.
Ist gut, ne?
Also was passiert, genau.
Ja.
Ja, und dann habe ich in den letzten Jahren die Uckermark entdeckt. Und dann Richtung polnische Grenze, aber dann auch einen Abstecher Richtung Finken, Dosse, Wittstock, Dosse. Ist ja alles menschenleer.
Total.
Und das finde ich super.
Es könnte sich aber in naher Zukunft mit unserer aktuellen Situation auch wieder mehr bevölkern. Ja, weil da kann man Selbstanbau betreiben. Der Boden ist noch ganz gut.
Ich würde das begrüßen, wenn die Leute wieder sagen...
Wir haben wieder
sagen,
eine Stadtflucht vielleicht.
Ja,
man weiß es nicht.
Man kann hier auf dem Land auch seinen Spaß haben.
Ja.
So, wenn man pitchen kann, sage ich mal. Weil wir sind natürlich trotzdem Stadtkinder und wollen einfach abends rausgehen. Und welches Restaurant nehmen wir? Welches Kino gucken wir? Wie viele Leute treffen wir? Ich glaube, der Wechsel ist gut. Also ich nur das eine oder nur das andere. Ich glaube, wenn man der Luxus besteht darin, dass wir wechseln können. Und wir sind jetzt hier gefahren,
wobei, das schon hier, raus. Genau, aber wenn du gerade sagst, wenn du auf dem Motorrad sitzt und fährst und einfach mal so losfährst, dann musst du über nichts nachdenken. Ist das möglich?
Die Medienperson, die du kennst, und die Privatpersonen haben extrem wenig miteinander zu tun.
Oh, das ist ja beruhigend. Ist das nicht beruhigend für dich auch?
Doch, aber das ist wie...
Jetzt stell dir mal vor.
Wenn du eine Rolle spielst, dann kann... Sind sie auch Privatpolizistinnen und gucken über... Nee.
Nee.
Eben. Und man muss als Reporter erstmal neugierig. Und das ist so eine Überdosis an Informationen, dass ich privat es total mag. Also wenn ich mit meiner Familie zum Beispiel irgendwo wandern gehe, das habe ich oft gemacht, dann wurde ich immer gefragt, sag mal, redest du nie was? Weil ich 3 Wochen nichts rede. Weil ich sage, es ist so schön, es muss auch nichts gesagt werden.
Das heißt,
das können wir
einfach,
auch jetzt noch machen.
Ja, wir haben einfach so viele Rollen, die wir
oder
bedienen
man,
können. Ne?
Ja, und das ist natürlich, man erwartet von dem Reporter, dass er spricht, aber ich bin deswegen sehr gerne ganz sehr alleine unterwegs und mir fehlt auch nichts. Ich brauche einfach so eine totale Zivilisationsentgiftung. So. Aber ich brauche nicht mehr die Großstadt. Ich bin schon jemand, der gerne in Städte fährt, sich das anguckt, aber ich brauche da nicht den, damit ich was erlebe. Ich habe so viel Irrsinn mitgemacht und so viel Kultur mir reingeknallt, dass ich sage, ich liebe es. Also ich habe heute Morgen gerade am Tisch gesagt, ich habe wieder einen so abgefahrenen Fjord in Norwegen gesehen. Da ist niemand. Und da fahre ich demnächst hin. Warum? Weil da niemand ist.
Okay, wenn du jetzt sagst, du willst da nicht alt werden, wo denn dann?
Ich werde mich im deutschsprachigen, ich gebe diese große Zone, die ich sehr, sehr gerne mag, wenn ich hier in der Region bleibe, das ist Deutschland, Österreich, Schweiz. Und diese Ecke, da bin ich sehr viel unterwegs und da werde ich unterwegs sein. Und was ich aber gemerkt habe, ich habe ja früher mal was ganz anderes gemacht. Ich bin ja mal zur See gefahren und habe dann gemerkt nach langer Zeit, dass einem schon was fehlt, wenn man nie mehr seine Muttersprache spricht und hört. Und da denke ich heute anders. Es gibt schon so etwas wie Heimatverbundenheit, dass man sagt, da bin ich groß geworden, da bin ich zu Hause. Das kann eine andere Sprache niemals kompensieren, egal wie cool das ist. Man weiß es nicht. Und von dort aus mache ich dann sehr viele Reisen. Ist ein Standort.
Also, hattest du mal Heimweh?
Heimweh richtig? Also
so? Das hatte ich früher, das ist sehr lange her, aber das ist noch zu Schulzeiten. Ja, nach zu Hause halt. So, wenn man in einem Landschulheim
zum Beispiel ist. Zu Hause oder nach dem Gefühl zu Hause?
Ich kann es nicht genau unterscheiden, was es damals war, aber da hatte ich Heimweh, aber sonst bin ich jemand, eigentlich, ich bin wahnsinnig gern unterwegs, aber ich glaube nicht, der Witz ist, dass man immer wieder zurückkommen kann und dann weitergehen. Immer wieder eine Base, wo man sich ausruhen kann. Mal, das ist ein Unterschied, wenn du dann nach vielen Jahren mal irgendwo nach Deutschland kommst, nach in die Schweiz, Österreich kommst und plötzlich kannst du wieder Gespräche am Nebentisch einfach so verstehen.
Ja,
oder
ja,
auch die Stimmung kannst du so verstehen. Oder das macht was mit dir und ich bin ja ein Sprachmensch. Und denke ich, okay, wenn man das mal vermisst hat oder wenn das mal weggegangen ist, dann merkt man eigentlich erst, dass man das vermissen kann. Mhm. So, aber ich mag die Vielfalt auf diesem Planeten, also ich werde immer rumfahren, aber ich bin in Deutschland groß geworden und das lässt sich nicht ändern.
Genau. So, bevor du erfrierst, wir wollen nicht, dass du krank wirst, ich auch nicht, geh mal rein.
Gut.
In die beschauliche Hütte. Ich habe auch geheizt.
Ist es mal.
Ja. Ich bin nämlich gestern Abend schon gekommen.
Okay.
Ah. Ne? Schön warm.
Sehr schön.
Willst du ein kaltes Getränk auch haben, du?
Nein, ich bin sehr einfach im Umgang.
Das ist gut.
Ich kann es mir einen Tee hinstellen oder 2 Liter Kaffee, brauche sonst nichts mehr.
Echt, ja? Mhm. So bescheiden?
Sehr bescheiden.
Achso, warte mal, ich wollte mir auch einen Tee holen. Siehst du?
Also die Kunst des Weglassen. Ja.
Sag mal, von der Temperatur, Raumtemperatur, bist du da irgendwie zufrieden? Ist der fröstelig oder geht's?
Ich bin solche Fragen gar nicht gewohnt. Alles super. Es ist wie im Krankenhaus, wenn du ein Kind bekommst, kennst du ja. Solange du nichts hörst, ist alles in Ordnung.
Ich war ja nicht im Krankenhaus, ich habe das zu Hause gemacht.
Ja, so ähnlich dann.
Aber das war auch so. Wenn man nichts hört, ist eigentlich alles in Ordnung. Dann klappt das schon. Du, weißt du, Ken, du bist hier. Wir haben uns lange nicht gesehen. Und ich weiß nicht, ob du dich überhaupt noch daran erinnern kannst, an diesen Red Bull Flugtag mit Guido Kanz. Dieses Ding, ne? Das ist wirklich lange her. Ne? Ich weiß gar nicht, ob es diese Flugtage noch gibt.
Ich glaube nicht.
Ich glaube, das haben die abgeschafft. Sie haben es doch einmal
gemacht und dann wurde es, da war es ein paar Mal knapp und die gedacht, bevor irgendwas passiert, hören wir auf damit.
Genau, richtig. Und warum du jetzt hier sitzt, irgendwie, ich finde das unglaublich gut, was du überhaupt in den Jahren so aufgebaut hast, auch so für dich einfach, was aus deiner Marke, aus der Brand irgendwie so geworden ist und wofür du so stehst. Und ich habe mich immer gefragt, so meine Güte, der arbeitet so viel mit seinem Kopf, da kommt so viel raus, da ist so viel Information und so viel Anregung, was nach draußen geht, was nach draußen gesendet wird. Was steckt eigentlich auch so für ein Mensch dahinter? Wenn jemand so viel mit dem Kopf arbeitet, wie ist dann so der Mensch kennen, ja?
Du willst mit mir also nicht über Politik reden?
Vielleicht, aber vielleicht auch nicht.
Also wir von mir aus können wir es echt meinen, weil das ist ja Business, weißt du?
Ja, nee, ehrlich gesagt nicht so. Wir haben vorhin, bevor ihr gekommen seid, hatten wir natürlich schon das Thema, was natürlich gerade ganz brennend ist. Wir haben uns den DAX angeguckt, der gerade runterrauscht wie verrückt. Und Corona auf der anderen Seite und was nicht alles in Tralala. Aber bitte, lass uns nicht darüber reden, weil das ist
Quatsch.
Wir können es nicht ändern.
Ja.
Wir können nur uns diesbezüglich ändern.
Privat habe ich mit Medien nicht mehr viel zu tun, weil das ist ungesund. So, also dieses, ich habe ja gesagt
Ich hätte wirklich gedacht, irgendwie so. Ich glaube, der ist den ganzen Tag natürlich auch damit noch verbunden. Weißt also, du, tagsüber, klar, schickst du es raus und arbeitest dran und triffst die Menschen, die du befragst. Und am Abend wirst du sicherlich auch irgendwie, okay, was kommt noch für Ticker rein?
Überhaupt die Nachricht. Nicht.
Das machst Null. Du nicht, nee?
Also offline ist das neue Bio, habe ich ja mal gesagt. Und wenn, und
ja.
wenn ich mich
mir stimmt das,
danach mit etwas beschäftige. Ich bin jemand Cineast, ich habe keine Zeit ins Kino zu gehen. Als öffentliche Person ins Kino zu gehen, ist immer so ein Raunen, das ist ein bisschen schwierig. Deswegen mag ich Motorradhelme, kannst du aufsetzen, das ist meine Ruhe. Also das ist etwas, was ich mir wünschen würde. Ich würde gerne so machen und wäre ich wieder anonym. Das ist super. So, aber dann gucke ich mir Dokumentationen an oder Filme mit einem politischen Hintergrund, weil mich das persönlich interessiert. Und wie ist es gemacht? Ja. Also ich habe jetzt zurzeit gerade auf Netflix zum Beispiel gucke ich eine unglaublich gute Serie, 10 Teile, 1,5 Stunden über Vietnam. unglaublich gut gemacht. Mhm.
Ja. Und das machst du dann, aber du hast jetzt mit Rechner, mit Laptop und
da habe ich einen Laptop, ich habe keinen Fernseher.
Ja, genau, so. Okay.
Und Radio, ich bin ja ein altes Radiokind, höre ich nicht mehr.
Machst du auch nicht mehr?
Nee.
Aber du machst ja Podcasts und Radio und alles. Und ist das nicht mehr dein Medium, was du auch dir... Was du konsumierst?
Ich will es mal so sagen, viele haben gedacht, als ich beim Radio aufgehört habe nach 25 Jahren, mir würde das fehlen.
Ja.
Nee. Weil mir würde das nur dann fehlen, wenn ich keine Musik mehr hören würde. Ich höre unglaublich viel Musik. Ich sammle Musik.
Aber das machst du noch?
Das mache ich immer noch.
Wie vor.
Aber ich habe nicht mehr das Bedürfnis, ich muss jetzt vor die Kamera oder fürs Mikrofon treten und den Leuten das verkaufen, damit ich das mache. Ich lege überhaupt keinen Wert darauf, eine öffentliche Person zu sein. Das hat sich auch ergeben. Das war nie der Plan. Jetzt mache ich es noch ein bisschen und irgendwann höre ich auf und verschwinde in der... Wo ist er denn hin? Weg. Ich werde auch keine Spuren hinterlassen. Was macht er denn jetzt? Ich werde nicht derjenige sein, der ich höre jetzt auf und dann ein Comeback hat. Nee, ich bin weg. Mhm. Und ich habe, nachdem ich beim Radio aufgehört habe, mit Radio danach nichts mehr zu tun gehabt. Ich werde auch nicht mehr beim Radio arbeiten.
Aber wenn jetzt heute Abend die Lampe bei dir ausgeht.
Was meinst du damit? Tot?
Ja, tot.
Ja.
Wie wäre das für dich?
Gar nicht. Kein Problem damit.
Okay, also gibt es nicht irgendwie, was du noch hinterlassen willst oder irgendwie so? Oder?
Ich habe alles, was ich im Leben machen wollte, schon gemacht.
Hast du auch alles den Menschen gesagt?
Ich habe den Menschen willst? Nichts zu sagen. Also ich bin König zu den Leuten, die glauben, den Menschen was sagen zu müssen.
Ich meine jetzt auch zu deiner Familie oder so.
Ich habe zum Tod ein total entspanntes Verhältnis. Ich betreibe ja Risikosportarten, wie Fallschirmspringen und Motorradfahren.
Ja, ist ja sowieso so. Irre.
Also aber auch so ist es, ich gehe nicht davon aus, dass wenn ich tot bin, dass ich dann tot bin. Sondern ich frage mich immer, wenn ich ins Bett gehe, da, wo ich dann bin, ist das vielleicht das Leben und das, was wir hier gerade machen, ist der Traum.
Ist der Tod. Das oder ein genau. Traum, ja genau.
Oder andersrum. Und weil ich das nicht so genau weiß, habe ich ein entspanntes Verhältnis, weil es kommt eh. Und deswegen, habe es oft schon gesagt, wenn ich jetzt vor die Tür gehe und ich werde von einem Taxi überfahren, ich liege da unter dieser Ölwanne und denke, jetzt geht's zu Ende, hätte ich nur ein Lächeln auf dem Gesicht. Mhm. So. Also ich würde mein Leben auch nicht unnötig verlängern wollen. Also ich habe ja auch schon gesagt, wenn ich jetzt morgen zum Arzt gehen würde und der würde bei mir eine aggressive Krebsart feststellen, ich würde nichts unternehmen. Mhm. Warum? Ich habe hier fertig. Mhm. Ich muss nicht länger auf diesem Planeten bleiben. Nicht, weil ich resigniert bin, sondern war nett, ist cool. Ken Jebsen gewesen zu sein im 21. Jahr war in Ordnung. Ich werde ja immer gefragt, wenn ich schlafe, möchtest du die Figur weiterspielen? Und dann ist einfach Schluss. Und ich fange mal was Neues an.
Genau.
So, ich habe da ein spannendes Verhältnis
dazu. Und in Bezug auf deine Family, auf deine Kids, auf deine Frau, ist das, hast du das Gefühl, okay, also oftmals haben die Menschen ja ein Problem zu gehen, weil sie Angst haben, die anderen, die zurückbleiben, kommen nicht ohne den klar. Oder sie brauchen dich unbedingt. Ja, also man macht sich so abhängig eigentlich, aber nur gedanklich von der zwischenmenschlichen Beziehung. Also ich habe das zum Beispiel... ich habe in eine Pflegeeinrichtung, weil mein Vater auch jahrelang krank war, auch andere Patienten mit betreut so ein bisschen. Ja, Späßchen gemacht und gequatscht und so weiter. Und da waren auch einige dabei, die also kurz vorm Ende waren. Und die haben mich am meisten interessiert, weil die einfach so unglaublich gut reden konnten, aber nicht mit ihrer Familie. Also ich bin dann reingegangen und dann die Omas irgendwie, ich weiß nicht, so Menschen, dann packen sie doch mal ihren Rucksack und gehen sie doch mal. Ist doch jetzt alles gut. Haben da ein tolles Leben gehabt, also alles Krieg überlebt, alles gut. Also sind schon Gespräche vorangegangen, ne, um dann sowas sagen zu können. Also sie meinten, nee, meine Tochter, die wird ganz traurig sein, wenn ich gehe. Also immer bezogen auf, die zurückbleiben haben eigentlich so den größten Ballast zu tragen, wenn derjenige geht, ja. Und auch dieses, dann wird einer nicht losgelassen. Hast du da Bedenken, irgendwie so, Mensch, wenn du jetzt nicht mehr da wärst als Mann, Papa der Familie, dass das irgendwie, klar, schlimm jetzt, klar, aber...
Ich weiß nicht, ob das schlimm ist. Mhm. Also ich bin zwar ohne Vater groß geworden, wenn das nicht passiert wäre, was schlimm ist, dann wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Also ist es jetzt schlimm?
Nee, schlimm ist es
so.
Nicht.
Und deswegen, ich kann nicht sagen, ich mache mir da viele Gedanken darüber oder eigentlich nicht mehr, weil ich weiß, wie für mich etwas gefunden habe. Ist das eigentlich real? Mhm. Also begegnen wir uns eigentlich in unseren Kindern und jetzt, wenn ich dich treffe, nicht uns eigentlich immer selber. Wir wissen doch gar nicht, was das ist. Ist das, was wir Bewusstsein nennen, nicht der Scherz des Universums, um über sich selbst zu lachen? Ich habe keine Ahnung. Mhm. Und deswegen habe ich auch überhaupt keine Angst, was danach passiert. Und dass die Menschen dann ganz schrecklich, es geht weiter. Es geht immer.
Genau, das glaube ich auch.
Und es wird immer aus der menschlichen Perspektive, was die armen Menschen dann machen. Und vielleicht sind sie sogar froh, dass du weg bist. Vielleicht bist du auch dann, weil du im Weg bist.
Das ist eine Erleichterung.
Ja, weil du vielleicht auch eine Überfigur bist. Und dann vielleicht ein Schock und den brauchte man aber dann, damit man, das weiß ich nicht. Und ich bewerte das auch nicht und denke, ich muss ganz lange bleiben, damit ich noch, weil die brauchen mich alle, weil nur, solange ich dabei bin, wird doch alles gut. Da bin ich mir nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Ich halte mich nicht für wichtig. Ich nehme mein eigenes Leben nicht persönlich. So. Deswegen, mir kannst du auch ganz schwer Angst machen. Womit? Mit der öffentlichen Meinung interessiert mich nicht. So.
Ja, das ist wirklich ganz interessant. Aber zum Thema, dass du sagst, man weiß ja gar nicht irgendwie in welcher Ebene, also was ist wirklich real, ne? Und was ist im Prinzip nur so eine Spiegelfläche? Also die Menschen, denen wir begegnen, du suchst sie dir ja selber aus, aber es kommen ja auch Menschen auf dich zu. Das ist mal so die Frage. Ist das, also in letzter Zeit habe ich ganz oft die Frage selber gehabt, wie viel haben wir selber überhaupt in der Hand? Also um das tatsächlich zu bestimmen oder wie viel ist sowieso schon in so eine Art Weg oder in so ein Bausystem irgendwie reingebaut, was wir leben, weißt du? Wir wissen es ja nicht. Also wir denken immer, wir entscheiden jeden Tag aufs Neue selbst. Das habe ich in der Hand, das mache ich, so entscheide ich, da will ich hin, den und so weiter. Aber wer sagt dann wirklich, dass ich das bin?
Ich will es mal so sagen, weißt du,
das frage ich mich auch.
Ich bin in Deutschland groß geworden, als Mann weiß das, und in dieser Zeit, das ist schon, wie wenn du das als Gewehrkugel siehst, das ist schon so eindeutig, wohin sich das entwickelt, ja, dass, ich werde niemals wissen können, wie das war 1724 als Frau im Sudan. Das weiß ich ja gar nicht.
Nee.
So, das heißt, das ist schon so eindeutig, dass ich einen Schritt zurück gemacht habe und mir angeguckt habe, was ist denn das? Und ich spiele mein Leben. Das ist ein großes Spiel. Und das ist aber eine so gut gemachte 3D-Grafik, ja, wie du hier sehen kannst, dass du denkst, wow, das darfst du niemals damit verwechseln. Du darfst niemals auf die Idee kommen, dass das 100% real ist und dass du in irgendeiner Art endgültig wärst oder wichtig wärst. Das musst du mit so einem britischen Lächeln alles wirken. Man weiß das nicht, was das ist. Und das darf man auch alles gar nicht so in seinen Kopf lassen. Vielleicht ist das eine super gemachte 3D-Brille. Und deswegen ist auch alles so endgültig und schrecklich. Am Ende glaube ich an eine gute Auflösung mit einer guten Pointe.
Okay, aber jetzt hast du gerade gesagt, du bist ja nicht ohne Grund jetzt, also das ist schon so maßgebend, dass du jetzt in diese Zeit als Mann an diesem Ort oder auf der Welt
gebucht.
Hier so. Glaubst du da an so einen Seelenplan oder sowas? Haben wir sowas? Ich weiß nicht, Seelenplan, wir können es irgendwie, was gibt es für ein anderes Wort für Seelenplan? Ist ja von der Seele dann abhängig irgendwie, ja, ist das Materie oder nicht oder wie gehen wir damit um? Aber ist es so ein Lebewesenplan, so ein...
Egal, welches Konzept wir uns darüber machen, ist immer falsch. Sobald wir darüber reden, benutzen wir Wörter. Und Wörter sind ja auch etwas sehr Menschliches. Sprache ist etwas sehr Menschliches. Das sind eigentlich nur so Container, wo wir uns darüber einigen, dass wir über ähnliche Dinge sprechen. Aber wenn du jetzt da draußen rausschaust und du siehst die Farbe Grün, ich sehe die Farbe Grün auch, wir sehen ja nicht dasselbe Grün. Das sind alles nur Annäherungen. Im Grunde ist das alles Schrödingers Katze. Und deswegen... Ich verstehe mich mit Menschen und mit Gesamtsituationen am allerbesten, wenn ich mit Leuten irgendwo bin und gar nicht rede. So. Deswegen mache ich gerne Dinge, wo ich ganz alleine bin und einfach nur die Natur auf mich wirken lasse. Also mein Ziel war es immer, und ist es erst recht jetzt, ja, weil ich habe den größten Teil des Planeten meiner Zeit schon verbraucht, dass die Fragen verschwinden. So, ich habe Leute wie Drewermann zum Beispiel getroffen, da verschwinden die Fragen.
Nun sagt man ja immer, wenn man keine Fragen mehr hat oder nicht nach dem Warum fragt, dass man so ein bisschen unlebendig ist, ne?
Ich weiß nicht, wer das sagt. Ich sag das nicht, sondern wenn die Dinge einfach mal klar sind. So. Sich mal irgendwo hinsetzen und einfach das sogenannte Nichts auf sich wirken lassen und seine Gedanken zu beobachten. Ja, da sind wir bei dem Kollegen, der jetzt in Kanada wohnt. Du bist nicht deine Gefühle, du bist nicht deine Gedanken. Und einfach auf sich wirken lassen. Ja. Ich brauche nicht auf alles antworten. Und deswegen muss ich auch nicht zu allem Fragen stellen. Sondern ich akzeptiere das meiste, wie es ist. In meinem Beruf erwartet man von mir, dass ich diese kleinen Schritte kommentiere. Aber das ist ja alles menschlicher Wahnsinn.
Aber sagen wir mal ganz kurz, ich habe wahnsinnig viele Fragen. Ich hatte das auch schon immer irgendwie. Ich habe immer irgendwie ganz viele Fragen. Und ich habe das Gefühl, mir geht es besser damit, wenn ich die Fragen auch lebe. Als sie einfach nur so zu haben, aber versuche nicht eine Antwort zu finden.
Ich sage nicht, dass ich das ignorieren möchte.
Nee, aber jetzt gibt es Menschen, also ich hatte auch schon Partner, die haben nichts gefragt. Und ich dachte mir so, ist das kein Interesse oder so? Warum fragen die nicht?
Also das meine ich nicht.
Warum, weißt du, warum ist auch im Zwischenmenschlichen oder so, gibt es Menschen, die einfach so keine Fragen haben.
Das meine ich nicht, aber weißt du, es klingt vielleicht komisch, wenn ich das jetzt sage, aber die meisten Menschen reden so viel. Und machen sich auch Probleme. Hinterfragen auch immer alles und versuchen, jeden Stein umzudrehen. Sag mal, bis ins kleinste Detail, lass doch mal das auf dich wirken und frag dich, ob diese ständige Fragerei hinter auch ein Ablenkungsmanöver ist von etwas. Wo ist denn da eigentlich die richtige Dosis? Und in unserer Branche haben wir eine permanente Überdosis.
Ja.
Da muss ich irgendeinen Gegenpol zu schaffen. Und ich finde, dass es mir mit dem Gegenpol privat wirklich viel besser geht, wie mit dem, was ich beruflich mache. Mhm. Weil es kommt ja letztendlich nicht viel bei raus. Wir drehen uns da sehr stark im Kreis. Nichts von dem, was wir im Moment erleben, ist irgendwie neu.
Das stimmt.
Und irgendwann denke ich, oh, das ist aber ganz schön langweilig und auch noch plump gemacht. Das brauche ich nicht. Mhm. Deswegen privat gucke ich mir die Schönheit der Natur an, sehe, dass die meisten Menschen schwer in Ordnung sind und konzentriere mich mal auf das. Ich muss mich, kann mich dann den ganzen Tag mit Aussagen von Politikern auf Twittern beschäftigen. Das kann ich nicht machen. Dafür ist das Leben, das mein Leben zu wertvoll.
Wobei das natürlich nach außen hin schon auch ein bisschen dein Bild ist. Ne? Also man hat schon den Eindruck, wenn man dich beobachtet, was du da auf die Beine stellst und was du oder was dein Team auch produziert an Content, das ist schon sehr, sehr aktiv und immer neu und dran und auch hinterfragend und auch beleuchtend, Perspektivwechsel und so weiter. Ist ja ganz viel drin. Es ist ja kein schnöder Abklatsch von irgendeiner Nachrichtenagentur. Sondern es hat ja auch oftmals einen ganz anderen Ansatz, ja.
Also ich will es so sagen, weißt du, wir sind ja als Journalisten auch Dienstleister.
Ja.
Und es ist für mich keine Kunst oder wow, was der macht, dass ich den Perspektivwechsel anbiete. Das ist eigentlich unser Beruf. Das ist wie, man hat ja auch immer zu mir gesagt.
Aber das machen ja nicht so viele.
Das mag sein, aber ich höre oft, sie sind immer so gut vorbereitet. Da habe ich gesagt, haben Sie das jemals zu einem Chirurgen oder zu einem Piloten gesagt? Sie landen immer auf dem richtigen Flughafen, Sie haben immer den richtigen Arm amputiert. Was soll denn das? Ich mache einfach meine Arbeit. Mhm. Aber Daniel Leganza ist auch so jemand. So, wo ich einfach merke, wenn wir uns privat treffen, ich bin häufig in der Schweiz auch, dann reden wir nicht über NATO-Kriege, sondern wir reden über was ganz anderes. Er ist ja auch in der Waldorfschule gewesen, wir reden über spirituelle Dinge. Was soll denn das alles? Und dieses Leben macht uns ja auch immer Ködern Angebote, die verlockend sind. Ich habe den interviewt. Ja, aber ist das nicht auch eine Art von Hamsterrad? Natürlich. Ja, das habe ich schon verstanden. Klar. Und deswegen, ich werde mit diesem Beruf auch irgendwann aufhören. Mein Job ist ja, das Unternehmen KenFM zu übergeben. Das ist, bauen wir auch gerade neue Leute, neu übergeben, um mich rauszuziehen, dann soll die nächste Generation das machen.
Du siehst dich also in diesem Projekt als das ist eine Dienstleistung, die du anbietest.
Journalisten sind Dienstleister.
Genau. Und du siehst dich jetzt nicht so, das ist nicht, soll und ist auch nicht so von dir jetzt, ist klar, ist es von dir abhängig, weil du erscheinst damit, ne? Also das ist klar.
Aber wir sind aber 30 Zukunft, Autoren.
Genau, ja. Aber in Zukunft ist es auch so, dass es ohne dich gut funktionieren soll.
Schon jetzt so, dass 30% ist mein Content noch. Ich kenne alle die Autoren natürlich, aber die haben auch oft sehr unterschiedliche Meinungen zu Themen, fühle ich anders. Aber ich will ja die Vielfalt.
Genau.
Ich möchte, dass jemand, der auf das Portal geht, sagt, das ist nicht nur die Meinung von Ken Jebsen. Nee, das möchte ich nicht, sondern er muss nicht das Portal verlassen, um zu sagen, da gibt es jemanden, der sieht das zum Teil ganz anders. Die kloppen sich dann auch, die Autoren. Ja, wo ich sage, ja, das müsst ihr aushalten und das ist perspektivisches Sehen, ich kann das eben wechseln und ich habe eine Plattform erschaffen mit sehr vielen Autoren, auch vielen anderen Gesichtern, auch viele neue, junge Gesichter kommen dazu und sind dazu gekommen, wo ich sage, das, was früher so eine Streitkultur war, unterhaltet euch doch einfach. Und heute ist es so, du musst dann, wenn du die Taz gelesen hast, musst du eben zur jungen Welt wechseln. So, und das kann man machen, aber das machen meiner Meinung nach nicht die wenigsten, also dass man beide Blätter abonniert hat. Ich möchte, dass man auf dem Portal bleiben kann und sagen kann, ich habe hier unterschiedliche Standpunkte und was dann in meinem Kopf passiert, das interessiert mich. Die Leute sollen sich ein eigenes Bild machen und nicht Bild A oder Bild B übernehmen, sondern aha, so und so kann man das sehen und dann sich im Gespräch in ihrer Familie sagen, sag mal, ich habe das und dann reden die und das ist das, was ich möchte. Und das funktioniert ja auch und von daher mache ich im Grunde nichts Besonderes. Ich bin Journalist. Ich weiß nicht, was die anderen machen.
Ja, aber ich habe Lebensfragen und die habe ich hier alle gesammelt, die habe ich ausgeschnippelt und da rein und ich weiß, wir beide reden gerne viel und du wahrscheinlich noch viel mehr, weil ich frage dich, ja, also musst du hier, der Antworten redet meistens dann ein bisschen mehr, obwohl bei dir ist es manchmal andersrum. Also du redest auch manchmal mehr als derjenige, der antworten soll. Da habe ich schon manchmal gelacht, aber ich dachte mir so, eigentlich ist es gab schon ein paar lustige Sachen, aber das können sich Leute ja selber angucken. Pass auf, du ziehst jetzt einfach deine Frage, also nacheinander und wenn es uns zu viel ist, nimm erst mal eine.
Okay. Ich mache das ja immer morgens, wenn ich in unseren kleinen so, Italiener gehe, kommt mir so ein Bärtchen, kennst du die?
Ja.
Mit so einem Spruch drin, ja. Die Losung des Tages, ja.
Okay, pass auf. Die erste Frage. Das ist die 18. Frage von 31.
Okay.
Wie viel arbeitest und lebst du mit deinem Gefühl, also deinem Herzen, und wie viel mit deinem Verstand, deinem Kopf, prozentual gesehen?
Prozentual gesehen kann ich das nicht sagen, weil mit Zahlen, also ich weiß nicht, ob das so, kann ich nicht so sagen.
Nee, oder sagen wir, vom, ja. Ja, finde ein Maß.
Ich lebe, wenn ich arbeite, sehr verkopft. Mhm. Aber das ist für mich, ich rette mich in meinen Kopf, weil ich mich über die Dinge wirklich aufrege. Es ärgert mich wirklich von meinem Gefühl.
Aber im Kopf.
Und deswegen tue ich es in den Kopf, da kann ich es, also ich mache ja eine Sendung wie Me, Myself and Media. Die hat mich früher so aufgeregt, dass ich mir einen Teleprompter gekauft habe.
Wirklich?
Und seitdem bleibt das ein bisschen von mir weg. Jetzt verstehe ich auch, warum diese Journalisten, die ihn immer benutzen, so sind. Man kann es wie eine Rolle. Hm. Ich texte das, lese das dann und dann danach. Und früher habe ich mich, ich musste eine Pause machen. Hm. Weil ich habe mich so, ich habe das live reingespittet in die Kamera. Ich habe mich so darüber geärgert, was ich da, womit ich es zu tun habe, dass ich brauche Abstand dafür. Das war ungesund. Und von daher sage ich, wenn ich aufhöre zu arbeiten, ich versuche mir regelmäßig auch aufhören zu arbeiten, ich habe ja eine Arbeitszeit, die sehr versetzt ist, dann schalte ich ab und dann bin ich nur das Gefühl.
Wie viele Stunden am Tag arbeitest du mit deinem Kopf?
Das ist sehr unterschiedlich, weil ich nicht Tag und Nacht so kenne wie Otto Normalbürger. Ich arbeite ja oft 3 Tage am Stück. Mhm. Und dann mache ich 4 Tage was ganz anderes. Also, mhm. So. Das heißt, ich bin, was das angeht, schon ein Extremist.
Aber dann steigst du auch richtig ein.
Dann
also wenn du sagst, du arbeitest 3 Tage, dann pennst du vielleicht 5 Stunden, aber dann geht's auch weiter.
Also ich pende eigentlich gar nicht. Ich ziehe das dann 3 Tage durch, ja. Und es ist wie jemand, der manisch sich in die Rolle reinkniet und das machen muss. Und dann so, weil er das durch, ich muss es hinter mich bringen.
Aber wenn du mit dem Kopf so viel arbeitest, entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber ich, nee, ist scheißegal, man muss sich manchmal unterbrechen, dann brauchst du doch eine Ruhephase. Der Kopf kann ja nicht ohne Schlaf die ganze Zeit.
Doch.
Oder was powert denn da? Ist das Adrenalin?
Nee, ich weiß nicht. Ich war immer schon ein extremer Typ, der schon immer extreme Sachen gemacht hat. Und deswegen, wenn du zu mir sagst, wenn ich mich auf einen Gast vorbereite, mache ich das extrem.
Okay. Wie
ein Schauspieler, der in extrem, McConaughey ist so ein Schauspieler, der die Dinge extrem macht. Das finde ich gut. Das hat auch hier Robert De Niro gemacht. Extrem. Und das interessiert mich. Entweder edgy, dass du was spürst, oder du lässt das. Und wenn ich das aber dann gemacht habe, hatte auch eine Grundbesessenheit. Ich wollte unbedingt diese Menschen interviewen, weil die mich persönlich interessiert haben. Mhm. Und der Vorteil ist ja, ich hätte sie auch gerne privat gesprochen, aber ein Jean Siegler kommt halt privat nicht, weil er keine Zeit hat. Das heißt, du musst schon einen Grund haben, dass es veröffentlicht wird. Aber wenn das dann vorbei ist, diese Medienmenschen, dann steige ich in mein Leben privat ein, ganz privat ein. Und dann mache ich privat was ganz anderes. Da interessiere ich mich für schöne Dinge. Einfach schöne Dinge, die ohne Text funktionieren. Schöne Menschen, schöne Landschaften, schöne Stimmung, schöne Musik. Und dann einfach schön. Mhm. So, ohne Worte. Super. Und diese Dosis, diese Prozent erhöhe ich in letzter Zeit immer mehr.
Und wie viel von der Erkenntnis, die du gerade gesagt hast, dass also seit wann ist dir das so klar geworden?
Das klingt vielleicht jetzt komisch, aber mir ist das klar, seit ich 6 Jahre alt bin.
Ja, also es war kein Weg, dass du erstmal über einen anderen Prozess dahin kommst und sagst immer so, okay, jetzt über die viele Arbeit und die letzten Jahre und was ich auch erlebt habe, so um meine Person herum und auch mit meinem Familienleben, man verändert sich als Mensch, als Mann, als Papa und so, ist mir klar geworden, das sind so die Prioritäten, das brauche ich irgendwie, damit geht es mir gut und das brauche ich nicht. Also das ist jetzt nicht ein Prozess gewesen, sondern das war...
Ich habe, als ich in diesen Beruf eingestiegen bin, übers Radio, ich wollte da Karriere machen. Und das wusste ich, es geht nur mit sehr, sehr viel Arbeit. Weil ich bin ja musikbesessen. Ich bin ja eigentlich ein Musikjournalist. Ja? Und Politik mache ich nur nebenher. Also, deswegen, kennst dich mit Politik aus? Auch. Aber eigentlich bin ich musikbesessen. Ich habe auch Bands organisiert, Touren gemacht. Das ist das, was ich eigentlich mache, wo ich denke, Rock'n'Roll. So. Deswegen bin ich ins Radio, weil ich dachte, da kommt dann eben James Brown durch die Tür. Hm. Und da kommt dann Sammy Davis durch die Tür. Und da treffe ich diese ganzen totalen Freaks. Ja? Weil ich voll auf Musik abfahre. Auch ein paar Mal schon, als ich noch jugendlich war, von der Polizei gesucht wurde, weil ich konnte mich von der Band nicht trennen. Ich bin dann einfach mitgefahren. So. Und ich wusste genau, wenn ich zum Radio will und ich will da irgendwas werden, dann bin ich so besessen, dann das ist für mich auch keine Arbeit. Dann steige ich da so ein, bist du nicht müde, ist doch anstrengend. Es ist anstrengend, aber ein Job, den du liebst, der strengt dich ganz anders an als einer, wo du immer auf die Uhr guckst, denkst, Mann, wie lange geht das hier noch bei Bosch am Band? Habe ich aber alles hinter mir, habe ich alles gemacht. Mhm. Und ich versuche einfach ein Leben zu leben, dass ich 24 Stunden am Tag einfach was spüre. So. Und, aber die Kopfarbeit, der Bereich der Kopfarbeit, der Abschnitt der Kopfarbeit ist für mich weitgehend abgeschlossen.
Mhm. Okay, gut. Also du hast sozusagen, wenn du mit dem Kopf arbeitest, dann ganz intensiv am Stück eine begrenzte Zeit.
Genau.
Danach ist eben auch wieder dein ganz menschliches Dasein, wo du eben auch...
Ich bin ein sehr disziplinierter Mensch, wenn ich so einen Wälzer habe, wie jetzt gerade Gamse angerufen hat. Ich habe das schon gesehen, das ist natürlich harter Stoff. Ich ziehe es durch. Ich ziehe es durch. Ich bin da 3 Tage intensiv beschäftigt und dann Schluss, wie so eine Herz-OP. Du kannst nicht mittendrin rausgehen. Du musst das 8 Stunden durchziehen und dann musst du dir Techniken zulegen, wie du das kompensieren kannst. Weil ich möchte, wenn ich zurückkehre in die Herz-OP, perfekt sein. Hm. Ich möchte das Ding wirklich auf den Punkt landen und das ist meine Maßgabe. Und wenn ich da keinen Bock mehr drauf habe, nicht weil ich es nicht schaffe, sondern wenn es mir keinen Spaß mehr macht, also wenn ich nicht keinen Bock mehr habe, nicht mehr das merke, das bringt, ich habe nicht mehr so dieses, das will ich nicht mehr, dann habe ich mit diesen Bereichen aufgehört. Also, oder habe das verlagert. Und ich werde irgendwann, wie ich mit Musikjournalismus aufgehört habe, mit dieser Art von, was ich jetzt mache, aufhören. Mein Traum ist, ich habe ja eine kleine Kamera, wie der Kollege, zulegen und werde Fotos machen. Mhm. Ich werde mit meinem Motorrad durch die Welt, ohne Ziel, um den Planeten rum, es steht, mache ich alles, ist schon fest. Warum? Weil es geht. Und mach Fotos. Und dann veröffentlichst du bestimmt und machst einen Vortrag. Nee, mach ich nicht.
Für dich vielleicht.
Gucke ich mir an. Und was machst du denn damit? Nix. Aber die Menschen wollen doch bestimmt, das ist mir egal. So, also ich bin nicht jemand, der glaubt, dass die Welt unbedingt Ken Jebsen als Medienfigur braucht. Braucht sie nicht. So. Ist nicht so wichtig.
Okay, gut. Zieh mal die nächste Frage. Ich mache dir gleich noch einen Tee.
Dass du das für mich tun würdest.
Du, ich mache uns nachher sogar noch Mittag.
Echt?
Ja. Ihr sollt ja nicht hungrig vom Hof fahren. So.
Liest du mal bitte.
Ja, ich lese mal. Hast du gute Augen?
Nicht mehr so richtig. Ich habe eine Brille inzwischen.
Du kneißt das so ein bisschen.
Ja, ich habe eine Brille zum Lesen, brauche ich inzwischen eine. Es ist so traurig.
Hast du mal Kontaktlinsen probiert?
Nein, kommt nicht in Frage.
Nee? Aber fürs Motorradfahren wäre das ganz gut. Kontaktlinsen besser. Sonst musst du ja mal eine Brille drunter machen. Dann, wenn du älter wirst, brauchst du ja wirklich eine Brille.
Das ist richtig. Aber mal gucken. Ich kenne Leute mit Kontaktlinsen, die sagen, es ist auch nicht witzig.
Okay, jetzt kommt eine... nicht so ganz persönliche Frage, aber doch. Was denkst du, ist das größte Handicap der deutschen Mentalität?
Ich kann nicht über die Deutschen sprechen, weil ich die Deutschen nicht kenne. Ich weigere mich auch, irgendwelche Pauschalurteile zu geben über die. Wie sind die Frauen? Das ist immer sehr verkürzt und man muss es immer eigentlich mit dem Suffisanten. Aber um die Frage grob zu beantworten.
Ja, mach grob.
Deutschland
unser,
als...
Unser. Was ist unser größtes Handicap?
Ich kann nicht von unserem sprechen, weil ich habe dieses Handicap nicht. Ich bin ja auch nur halber Deutscher. Also ich habe das nicht.
Stimmt.
Aber deswegen habe ich immer auch einen Blick auf Deutschland.
Ja.
Und ich glaube einfach, Deutschland hat im Moment das Handicap, dass Deutschland auf 13 Jahre Nazi-Herrschaft reduziert wird. Die waren natürlich brutalst, was sich da abgespielt. Aber es gab auch eine Zeit von Humboldt. Mhm. Die gab es auch. Es gab auch eine Zeit von Goethe, eine von Schiller. Und es gab auch eine Zeit danach. Und dass wir Probleme damit haben, uns zu definieren, weil sobald wir so etwas wie Patriotismus aufbringen oder eine Art von, ich kann stolz auf mein Land sein, was wir danach gemacht haben und so, dann haben wir, das geht ja bei uns nicht. Und ich habe gemerkt, in den letzten Jahren hat sich das sehr verändert. Durch die Fußball-Weltmeisterschaften war es auf einmal möglich, deutsche Bundesflaggen zu hissen, ohne dass man dachte, huch, ich bin gleich deutschnational oder so. In anderen Ländern ist das anders. Also ich sehe jetzt, Deutsche haben kein Problem damit, sich einen Mini zu kaufen, wo hinten der Union Jack als Rücklicht drin ist. Wenn du einen Wagen sehen würdest mit der deutschen Bundesflagge hinten und würdest du denken, was ist das für einer? Und wenn ich das sage, was stimmt mit diesem Gefühl der Deutschen zu sich selbst nicht? Und das ist eben total durch die Kriege verschoben und da ein gesundes Selbstbewusstsein zu finden und auch die Aufmerksamkeit, was sind wir? Da haben Deutsche ein großes Problem und solange man zum Beispiel sagt, Deutsche dürfen nie mehr ein Gefühl zu ihrer Nation haben, schiebt man eigentlich die Gegenbewegung an. Dass die Leute wieder ein Gefühl haben, was wir eben nicht wollen. Was ist ein gesundes Verhältnis zu seiner Nation? Das siehst du bei Italienern, sind stolz auf Italien. Das siehst du bei Briten, das siehst du bei Holländern, bei Franzosen. Amerikaner sind das. Aber dürfen, das bricht jetzt langsam auf. Und weil sofort haben Leute Angst, dann werden die wieder größenwahnsinnig wie früher. Und mit der Geschichte verantwortungsvoll umgehen, sagen, was ist in diesen 13 Jahren so schiefgelaufen, wie kam es dorthin? Das darf man nicht vergessen. Man muss Versailler Vertrag, das muss man alles bedenken. Wie kam es dahin? Wie können wir das vermeiden und verantwortungsvoll mit seiner Nation umgehen? Weil Deutschland hat natürlich auch sein Kulturland. Deutschland, ich habe viele Menschen kennengelernt, die nach Deutschland gekommen sind, auch Japaner, weil sie Deutsch, wenn sie über Deutschland reden, sprechen sie über Klassik.
Ja.
Die kennt Deutschland ja. nur als Klassik. Und wir sehen aber dort immer, wir sehen immer nur den Mann mit dem Bart. Aber es ist eigentlich ein Chaplin-Bart, Jungs. Das ist eigentlich ein Chaplin-Bart. Und ich will das gar nicht relativieren, aber sagen, wenn man Menschen immer nur auf diese negativsten 13 Jahre ja. runterbricht, was erwartest du von so einer?
Was macht das ja. mit dem Volk?
Und,
ne?
Genau.
Und auch mit Gesellschaften und mit unserem, ja.
Und ich hab
mit Sammy, unserem Auftritt in der Welt auch.
Ja, genau. Ja? Und so jemand wie Sammy Deluxe, man hat ja auch einen Song darüber, This is Deutschland gemacht, ja. Mhm. Dass wir müssen der nächsten Generation sagen, hey, was eure Großeltern damals verzapft haben, übrigens eure Großeltern, aber auch medial begleitet. Wie ging das dorthin? Niemand hat sich freiwillig gemeldet, hat viel Propaganda eine Rolle gespielt, die wir heute auch wieder erleben. Aber einfach eine Liebe zu seinem eigenen Volk, zu seiner Heimat, statt einem Hass gegenüber anderen, das ist ein gesunder Patriotismus. Und wenn du den gar nicht hast, wenn du gar keine Wurzeln haben darfst, sondern hin und her geschoben werden, ich bin Europäer, spricht sich so leicht, aber du sprichst eben nicht alle europäischen Sprachen. Du hast auch nicht europäische Mütter. Du hast nur eine Mutter. Das ist ja. deine Muttersprache. Und ich hoffe, dass und ich glaube auch daran, dass diese Generation, die wir jetzt im Moment ja auch sehen, dass sie darüber nachdenken und das auch selbstverständlicher sehen, weil sie in Europa rumreisen, aber nicht immer leise sprechen. Wo kommst du denn her? Ich bin aus Deutschland. Mhm. Überall in der Welt hat Deutschland einen guten Ruf.
Ja.
Erstaunlicherweise also immer noch.
Du, ich sehe das. Ich habe eine Studentin. Ich bin in so einem Mentoring-Programm von der Uni Potsdam und habe eine Studentin, die ich als Mentorin sozusagen begleite ein Jahr oder auch länger irgendwie. Und wir tauschen uns eben über ihr Studium aus oder was sie bewegt. Die ist 22 und aber auch übers Leben. Ja? Mhm. Also ich bin so ein bisschen wie so eine ältere Bezugsperson, weil mit den Eltern will man nicht so viel machen. Sie ist halb Ägypterin und sie sagt eben auch, weil wir auch oft darüber sprechen, irgendwie so kulturelle Unterschiede, weil das ist auch im Rahmen ihres Studiums ein Thema. Also sie schreibt auch darüber, das ist auch das, was sie interessiert, wie sich die jungen Menschen also auch mit ihren unterschiedlichen kulturellen Hintergründen und Religionshintergründen entwickeln und wie eben auch das medial begleitet wird. Und sie sagt halt auch irgendwie so, eigentlich uns ein für uns ist das völlig Latte, wo jemand herkommt. Und ich bin ja auch in Deutschland geboren. Meine Mutter kommt aus Ägypten, mein Papa ist irgendwie aus Baden-Württemberg. Und wo ist jetzt das Problem? Irgendwie, also das ist gar kein Thema mehr. Dieses von den Urgroßeltern, dieser Krieg, diese Auswirkungen und wer nun was. Und das belastet die nicht mehr so.
Ja, weißt du.
Und sie sträuben sich auch ein bisschen dagegen. So, Mann, ey, was habe ich damit zu tun?
Gut, ich möchte hier widersprechen. Weißt du, ich finde, dass gerade mit dem, was in Deutschland passiert ist zwischen 33 und 45, da kann man nicht sagen, na ja, das war halt mal ein Vogelschiss, Zitat, Ende. Sondern das war so brutal, dass ich mir die Frage stellen muss, ob das wiederholbar ist. Und ich glaube...
Aber ich meine nur, die Anfang 20-Jährigen oder so, interessiert es ja. nicht mehr, die kommen da nicht mehr so ran. Ne?
Ich verstehe das.
Das aber ist so weit weg.
Dass wir sagen müssen, genau wie die Amerikaner, müssen sich doch die Frage stellen... Was haben wir in Vietnam gemacht? Ist das wiederholbar? Ist das so ähnlich wie Afghanistan? Ja, das ist so ähnlich. Und wozu hat das geführt? Und wir müssen uns sagen, wir dürfen das nicht aus den Augen verlieren, weil das ist ein Wahnsinn, zu was Menschen fähig sind. Mhm. Sogar Intellektuelle, ein Kulturvolk ist dazu fähig. Aber
es wird immer fähig sein.
Jeder Mensch ist dazu fähig. Jeder Mensch.
Es wird immer wieder eine Wiederholung geben.
Die Gefahr ist immer da.
Absolut.
Nur man kann auch, das darf man also nicht vergessen, sich aber auf dann... Das kommt so hin, dass man sagt, man möchte eben dafür sorgen, dass das nicht mehr möglich wird oder so unmöglich wie möglich machen. Aber das Bild, was Deutschland ja im Außen hat, ist ja eigentlich ein Bild, was von der CSU geprägt ist. Wenn du die Leute fragst, irgendwo im Ausland, was die für Deutschland halten, dann sagen die Oktoberfest.
Ja, genau,
so, blau-weiß. Dann blau-weiß, das sehen die also. Und deswegen, das ist doch auch schön. Also wenn ich durch Bayern fahre, ja, Landstraße, guck mir das an, kann ich nicht auch mal das Schöne sehen? Muss ich immer nur sagen, ja, immer nur die merkwürdigen Fahnen und die mit dem Rechtsarm hoch. Gibt's nur das oder gibt's auch schöne Dinge in Deutschland? Und das muss doch irgendwie ausgeglichen sein. Und wenn ich aber immer nur Tag und Nacht gucke, kann ich ja im Fernsehen, ja, sehe ich irgendwelche Hitler-Geschichten. Das ist doch ganz klar, dass das nicht das bringt, was Leute glauben, was es bringen könnte. Mhm. Ja, wir brauchen ein gesundes Gefühl zu dem, was wir auch unter Heimat verstehen, was wir auch unter Volk verstehen. Und wenn die Falschen diese Begriffe benutzen, müssen wir ihnen die wegnehmen, indem wir die anders besetzen.
Anders besetzen, genau.
So, und das okay. ist eine schwierige Aufgabe. Eine schwierige Aufgabe, aber...
Aber das ist unser größtes... also das ist von diesem Land und von den Menschen, von der Gesellschaft einfach das größte Hindernis auch immer.
Das ist,
wie so ein Störer. So ein Störer. Wir könnten wunderbar wir könnten selbstverständlicher leben, aber wir tun es nicht.
Ich weiß nicht, wie die Italiener mit ihrem Faschismus umgehen. wie die Japaner mit ihrer brutalen Politik umgehen, wie die Amerikaner damit umgehen. So, und da haben Deutsche schon ihre Hausaufgaben gemacht. Das wird auch nie zu Ende sein. Aber die Frage ist eben, worauf wollen wir den Fokus legen? Hm. Ich kann doch auch in meiner Familie, wenn mir mal was Schweres zugestoßen ist, wenn ich das überwinden möchte, kann ich nicht jeden Tag nur darüber reden. Genau. Ich muss sagen, so, was setze ich jetzt als Positives da drüber?
Ja.
Und wenn ich das eben nicht tue, dann kommt halt auch nichts Positives raus.
Okay, nächste Frage. Du ziehst. Wann war deine größte persönliche Lebenskrise, wenn du eine hattest?
Meine persönlichste Lebenskrise war, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, ich habe mir mal so ein richtig fieses Burnout reingefahren. Mhm. Und zwar, haben sich die Wände bewegt, alles war ganz Angststörung, das ganze Programm, wo ich dachte,
Panikattacke?
Ja, war da was im Essen? So ganz, wo ich meine Freundin nachts um 2 geweckt habe, weil ich saß auf dem Sofa, hat gerade eine Doku geguckt. Auf einmal wurde alles so ganz komisch, wo ich dachte, so ganz so. Und dann?
So Schweiß und alles, also das ganze Programm, Immunsystem?
Das ganze Programm, komplett? Ja. Und wenn man das nicht trainiert hat und so und nichts, dann denkt man, was ist das? Das wird dann damit schon ein bisschen komisch. So. Und dann bin ich zum Arzt gegangen und er hat gesagt, ja.
Sie also haben, unmittelbar dann?
Ja, am nächsten
Moment?
Tag.
Ach so,
am nächsten
Feier
nachts.
Ja.
Sie haben ein Burnout, das wird so und so. Und dann, woran liegt das? Dann habe ich gesagt, was machen Sie beruflich? Sage ich, ja, das mache ich beruflich, okay. Wie arbeiten Sie? Und dann hat er mir gesagt, Sie leben seit 40 Jahren gegen die Uhr. Sie schlafen total also nicht regelmäßig.
Ja.
Sie ernähren sich von Kaffee. Ich frage mich, wie Sie so alt werden konnten. Damit müssen Sie jetzt aufhören. Sie sind einfach von ihren Biodaten vollkommen vergiftet und ihre Neurotransmitter knallen nur noch Bad News raus. Sie brauchen echt eine Auszeit.
Und das hast du auch selber gemerkt in deinem Alltag?
Nee.
Dass irgendwas da
ist? Das kam von heute auf morgen. Klack.
Also nicht so ein schleichendes, dass der Mensch irgendwie kommt, so ein Unwohlgefühl, so ein Unwohlsein.
Und das ist, du fährst so, guckst mal kurz da runter nach oben, dann ist da der Lastwagen, boom, Auffahrunfall. Okay. So war das. Und da habe ich gesagt, okay.
Hast du so Herzrasen gekriegt? Also so
das sind wirklich, das waren übelste Panikattacken, so, wo man auch dann Medikamente nehmen muss.
Mhm.
So, wo ich dachte, ich...
Also Panikattacke im Sinne von, ich sterbe jetzt gleich? Hier passiert irgendwas
mit mir? Nee, man fühlt sich bedroht.
Bedroht, ne?
So. Mhm.
Konntest du noch rausgehen oder ins Flugzeug oder ins Auto steigen oder irgendwas?
Ich konnte nicht mehr unter Menschen gehen.
Siehst du?
So. Mhm. Und wenn ich unter Menschen gehen konnte, ja, dann war das Schlimmste für mich kleine Menschen.
Ach, Quatsch.
Doch, es war ganz schlimm. Also kleine Menschen, wo ich dachte, was ist denn das hier? Und da hat er gesagt, das ist eine Phase, da sind sie übrigens willkommen im Club. Wir haben hier Manager, alles Leute, die überarbeitet sind. Mhm. Und sie müssen sich eine Auszeit gönnen. Sie müssen einfach weniger machen. Sie brauchen Politikverbot. Sie müssen damit aufhören.
Was war deine Konsequenz dann?
Meine Konsequenz war, dass ich gesagt habe, das ist unprofessionell. Sich einen Burnout zu bekommen, ist unprofessionell. Da geht man mit seinem eigenen Haushalt, sich selbst managt man nicht richtig. Das kann nicht sein. Man hat ja auch eine Verantwortung gegenüber den Kindern und der Familie. Dann ist man unberechenbar. Das ist so unprofessionell. Das ist wie nie zum TÜV gegangen zu sein. Alles rostet weg. Wie kann einem das passieren? Man guckt auf alles, nur auf sich selber nicht. Ich bin einfach mit einer LKW-Batterie auf die Welt gekommen. Ich hatte nie ein Defizit. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt gehe ich es genauso extrem professionell an. Und dann habe ich gesagt, so. Ab jetzt.
Musst du manchmal darüber lachen?
Ja,
über dich?
Da muss ich schon drüber lachen. Aber ich habe gesehen, wer da sonst zur Tür rein und rauskam. Sie hier. Ja, ich bin auch total überlastet. Und da muss man sich die Frage stellen, ist man in so einem Drill drin, der einem Spaß macht, aber wohin soll das führen?
Aber wenn also okay, und wie die Krise, also kam ja schlagartig sozusagen, also es war für dich das denn so ein Umbruch im Leben? Jetzt anders? Schalter?
Ich würde das nicht als Krise bezeichnen, sondern ich habe das ja gebucht.
Ja,
einen harten
genau.
Knockout habe ich gebucht.
Wollte gerade sagen,
einfach
steht mit drin.
Boom, ja? So, ich habe nie damit gerechnet, Runde 5, boom, so
genau.
Raus und dachte ich, okay, da machen wir es anders. Und seither mache ich es extrem anders.
Und das funktioniert? Du fühlst dich wohl jetzt?
Ja.
Jetzt hast du gleich so eine Balance gefunden.
Ich lasse diese politischen Dinge und womit ich mich beruflich beschäftige, das ist ja sehr viel negatives Zeug, Mord und Totschlag, nicht mehr so an mich ran. Und da, ich habe auch mit Kinderärzten gesprochen, die Krebspatienten haben.
Mhm.
Du darfst keine, es ist nicht so, dass wenn du keine Empathie hast, geht gar nicht. Aber wenn du jeden Fall mit nach Hause nimmst, wirst du krank. Das nützt aber dem nächsten Patienten auch nichts mehr. Du musst hier eine Balance finden. Und das ist mir immer schwer gefallen. Wo ist die richtige Balance?
Also ich hatte einmal eine Situation, auch so eine richtige Panikattacke. Da dachte ich irgendwie so, ich bin, also irgendwas passiert ja und irgendwas ist in mir, keine Ahnung. Ich stehe, weiß ich noch, da habe ich in Hamburg noch gelebt. Also bin dann nach dem Studium ja irgendwie ein bisschen hängen geblieben und immer hin und her gependelt zwischen Berlin, Hamburg und München. So wegen Jobs, Dreieck war immer so. Und hatte plötzlich eine riesen Panikattacke in der U-Bahn in Berlin. Nach Spandau, zum Bahnhof Spandau, Weiterfahrt nach Hamburg. Das war so krass. Ich saß in der U-Bahn. Ich hatte Schweißhände, mir lief es runter und ich dachte, ich komme hier nicht mehr raus. Ich falle um, ich weiß nicht, die Leute irgendwie, und ich habe die ganze Zeit gesagt, so, die gucken mich an, die sehen irgendwas, ist bei mir, was werde ich, grün, blau, was ist denn hier? Steige aus und ich konnte nicht mehr laufen. Ich war wirklich wie, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich komme hier nie wieder raus. Bin dann zum Bahnhof Spandau, habe mich in die Bahnhofstoilette eingeschlossen, habe mich hingelegt, die Beine hoch, weil ich dachte so, ich drehe durch, mein ganzer Kreislauf und so. Und dachte, ich komme hier nie wieder raus, ich kann hier nicht raus. Was mache ich denn jetzt?
Also ich habe damals Folgendes gemacht, ich habe geschlafen.
Ich habe wirklich gedacht, ich schaffe es nie in meinem Leben von hier zum Bahngleis hoch in die Bahn und dann, ich habe es mir nicht mehr vorstellen können. Ich werde diese Bahnhofstoilette nie wieder in meinem Leben verlassen.
Man kann es ja nicht trainieren. Ich habe einfach gesagt, okay, jetzt ist Schluss und habe gesagt, okay, ich brauche viel Ruhe und habe einfach sehr, sehr lange geschlafen und einfach keine Kommunikation, keine Geräusche, kein Licht, kein Ton, nichts, was man so kennt aus so Filmen, wenn die in so einen weißen Raum gehen und oder in so einen Park geschoben werden. Und ich habe einfach die 40 Jahre die totale Überdosis. So. Aber es hat mir ja Spaß gemacht. Also ich war praktisch ein Workaholic hoch zwei. Aber es hat mir ja Spaß. Und irgendwann sagt mein Körper, Entschuldigung, du musst mal schlafen.
Rauchst du da, oder so?
Hast du nee, ich habe nie geraucht, nie Drogen genommen. Aber
wenigstens das, ne?
Aber gut. Und dann hat mein Arzt halt mir gesagt, hör zu, was im Schlaf auch biochemisch in dir passiert. Und wenn du zu wenig schläfst.
Wie viele Stunden waren das ungefähr?
Immer so drei.
Oh mein Gott, ey.
So.
Ich meine, weißt du, wenn du frisch Mutter wirst und dann pennst du ja auch irgendwie immer nur so unterbrochen. Ich war so im Arsch. Also nach dem ersten Jahr, ich war wirklich so im Arsch durch dieses Schlafdefizit. Wenn du das jahrelang gemacht hast.
Ja, ich habe das ja.
Heiliger Bimmer.
Hab ich jahrelang gemacht.
Aber sag mal, wie war denn die Qualität in der Familie auch mit deiner Frau oder so? Bist du überhaupt noch zurechnungsfähig? Kannst du den anderen, also nicht politischen Themen, überhaupt noch folgen? Kannst du da überhaupt noch eintauchen?
Na, meine Freundin hat mich ja schon so kennengelernt. Sie macht ja auch was mit Medien. Ja. So hat mich schon so kennengelernt. Und irgendwann merkt man, jetzt hat man Kinder. Und ich mag ja Kinder sehr gerne, weil Kinder sind so super ehrlich. Und Kindern ist es auch egal, dass du eine öffentliche Person bist. Entweder du bist cool oder eben nicht. Dann bist du einfach doof, wenn du keine Zeit für sie hast. Deswegen, da habe ich ja schon Zeit gehabt, natürlich nicht so viel Zeit, wie ich heute habe, weil ich habe drei Kinder und ich habe für mein zweites und drittes Kind deutlich mehr Zeit gehabt, als ich für mein erstes hatte.
Okay.
So. Und wenn ich Großvater werden sollte irgendwann mal, werde ich für die Enkelkinder noch mehr Zeit haben. Aber warum habe ich das damals so gemacht? Man entscheidet sich, man ist hungrig, man muss diese Erfahrung machen, diese Fehler machen. Mhm. So, warum, ich hätte mehr mich, aber wie wird man Vater? Ist ja was anderes, als wenn du Mutter warst. Als Mutter hast du eine ganz andere Vorbereitung, weil es in dir schon ist.
Genau.
Du kannst als Mann das nicht so nachvollziehen.
Und eine andere Bindung auch.
Genau.
So, klar.
Genau. Und als Vater, ich hatte selbst keinen, musste ich mich dann, als ich zum ersten Mal angesprochen
habe. Was ist mit deinem Papa passiert?
Der wohnt im Iran und hat uns verlassen, da war ich 6 Jahre alt. Aber da wirst, wenn du irgendwann mal selber angesprochen wirst von einem Kind, einem Menschen, der sagt zu dir Papa, dann plötzlich merkst du, mir hat man ja noch nie jemand Papa genannt. Ich auch schon sehr lange keinen mehr Papa genannt. Wie macht man das?
Genau.
So. Ja. Und das ist aber dein Vater kein gutes Beispiel. Das ist so nicht. Und das heißt, du bist vollkommen, da bist du im Neuland unterwegs. Und egal aber, was, das war für mich, wie mache ich das?
Gut, aber wenn dein eigener Papa für dich nicht diese Präsenz hatte und für dich also so ein Bild eines Vaters gezeigt hat, hast du es irgendwo anders gesehen? Also hast du andere Beispiele von Freunden oder so oder aus der Familie sehen können?
Ich habe im Nachhinein in der Analyse gemerkt, ich habe immer sehr viel, als ich jung war, ich arbeite seit ich 11 bin, ja, so, habe ich immer mit Menschen zu tun gehabt, die mit mir gearbeitet haben, wo ich Jobs hatte, wo ich hätte eigentlich älter sein müssen. Das waren letztendlich alles immer Vaterfiguren. Das habe ich dann später analysiert.
Hast du öfter so mit Älteren zu tun gehabt in deinem Leben? Also so Kumpels und Freunde und Wegbegleiter?
Ich war
und
immer
so?
Einzelgänger. Hm. Immer Einzelgänger. Und hatte deswegen mit Gleichaltrigen praktisch nie was zu tun.
Ja.
Wenn ich meine Klassenkameraden zu Hause besucht habe, dann eigentlich nur, mich mit deren Eltern zu treffen.
Ja, du, das kommt mir total bekannt vor. Das hatte ich auch schon ganz oft. Da haben mich die Eltern oder so viel mehr interessiert und dann so, stundenlang gequatscht und so, ach ja, ja, du, ich bin da mit deiner Mutter in der Küche. Genau.
Und dann sind die Kinder oft schon um 20 Uhr ins Bett gegangen. Ja. Musst du nicht nach Hause? Nee, bei uns ist das ein bisschen legerer. Und da gab es ja nicht so einen strengen Vater. Und ich hatte mit meiner Mutter den Deal dazu, keine harten Kontrollen, ihr seid keine perfekte Familie, dann komme ich jetzt nicht mit perfektem Kind, mache ich nicht. Ich mache keine krummen Sachen, sondern ich interessiere mich für das. Und dann habe ich bin ich bis 22, 23 Uhr aufgeblieben und ich hatte oft auch Jobs nachts. Mhm. Ich habe oft in den Fabriken gearbeitet von den Kindern, mit denen ich zur Schule ging. Ja. Deren Eltern hatten Fabriken und denen habe ich gearbeitet. So. Und deswegen, ich habe auch nie wirklich Hausaufgaben gemacht, weil ich habe immer gearbeitet. Mhm. Wallraff ganz unten, ich kenne das von Ihnen alles. Mhm. Das habe ich mir alles gegeben und da habe ich aber insofern eine gute Schule bekommen, ich kann mit jedem Menschentyp gut umgehen.
Ja.
So, weil ich muss.
Genau, das. Und sag mal so, Freundschaften, ist das für dich irgendwie ein Thema in deinem Leben? Also Freundschaften?
Ich habe zwei, drei gute Freunde, zu denen ich oft auch jahrelang keinen Kontakt habe. Mhm. Aber wenn ich die dann treffe, als hätte es keine Pause gegeben, weil die auch sehr viel arbeiten und weil die auch gar nicht hier sind, die sind weit weg. Und sonst mache ich die meisten Dinge mit mir selber ab. Mhm. Also ich kann aber schon ich habe Beziehungen zu Leuten, wo ich sage, die haben für mich nicht unbedingt Vorbildfunktion, aber das waren Typen, die waren wirklich tough, wirklich ausgeschlafen und mutig, wo ich sage, als wenn ich sie kennen würde. Mhm. Was ich, ob du Martin Luther King oder Malcolm X nimmst, mhm. ja, oder da wo ich sage, wow. So. Mhm. Und damit beschäftige ich mich sehr intensiv mit Leuten, die einfach Mumm in den Knochen hatten. Mhm. Das finde ich super.
Und hast du in deinem Leben auch so, ich sag mal so Wegbegleiter, kann ja auch Phasen gesteckt sein, ja, aber Menschen, die dich einfach auch, die da über den Job, über die Arbeit irgendwie ins Leben gekommen sind, die also auf deine Route mitgestiegen sind.
Und, hab ich nicht. Ich kann von mir sagen, ich habe auch in verschiedenen Firmen gearbeitet, aber ich hatte nie wirklich Kollegen. Mhm.
Also du machst dein eigenes Ding und
genau. Ich habe immer mein eigenes, ich bin ja ein Teamplayer.
Bist du da traurig drüber, dass es
Nein.
nicht so ist? Nö, okay. Nö, ist selbst gewählt, ne?
Das ist selbst gewählt. Ja. Und auch jetzt bei KNFM, wir sind ein großes Team. Wir sind
Wie viel seid ihr denn da?
Wir sind im Kernteam bis 10, 12, 13, auch mehr. Und da haben wir drumherum noch eine große, wie nennt es, Laptop-Crew, die zuschreibt. Mhm. Also insgesamt sind es bestimmt, wenn du alle zusammennimmst, sind es bestimmt 40. So. Mhm. Aber wir sind
40 Mäuler, die du füttern musst eigentlich, ne?
Ja, die sind ja auch nicht nur alle, sind die bei uns hier nicht alle fest angestellt, sondern auch Freelancer, die gar nicht
fest arbeiten wollen. Gut, aber alle wollen irgendwie ein Häppchen abhaben vom Kuchen, ne?
Ja, ich meine, wer zu uns kommt, weiß, dass er nicht reich wird.
Ja.
So, wer zu uns kommt, will das unbedingt machen.
Der will das machen, genau.
Und es gibt auch Leute, wo ich sage, ich würde gerne Honorar zahlen, die wollen das nicht. Die sagen, meine Unterstützung ist, dass ich das schreibe, dass ich das mache. Aber du musst doch auch von machen, mach dir mal keine Sorgen. Mhm. Das gibt es. Also wir beruhen ganz stark, wir sind ja Crowdfunding finanziert, dass Leute einfach sagen, ich unterstütze die Arbeit und ich unterstütze, dass ihr euren Kopf dafür hinhaltet, weil da kriegt man ja auch eins eingeschenkt. Aber
okay, warte.
Ich bin mit denen mehr befreundet, als dass ich sie als Kollegen verstehe. Es sind natürlich Kollegen, aber wir unterhalten uns nicht nur über Politik, das wird furchtbar langweilig, sondern was soll denn das alles, was wir machen? Worum geht das alles?
Das wäre vielen Unternehmen zu wünschen, dass die eben eine andere Unternehmenskommunikation und Politik gewinnen. Und nicht mehr dieses Leistungs-, Leistung-, Leistung, sondern einfach auch diesen wirklichen Austausch zwischen Potenzialquellen.
Also ich will da nur einen Satz zu sagen. Bei uns ist es eben so, Leute, die zu uns kommen, kommen freiwillig. Die wollen zu uns kommen. Da hat auch noch nie jemand gefragt, was verdiene ich hier? Die Frage ist noch nie gestellt worden. Mhm. Sie können kommen, wann Sie wollen. Sie können auch gehen, wann Sie wollen. Sie können sich sogar die Behörde aufnehmen. Sie sollen einfach das gerne machen. Das sind die effektivsten Mitarbeiter. Würdest du es auch freiwillig tun? Würdest du es auch unentgeltlich tun? Ja, weil mir ist das wichtig, dass ich es mache. Weil endlich hat mein Leben einen Sinn. Bei uns sind ja auch Leute, die sind von Versicherungsanstalten zu uns gekommen, wo sie eine Top-Karriere sagen, ich konnte das nicht mehr machen.
Ja.
Da habe ich gut, ich konnte das nicht mehr machen. Ich wollte etwas tun, wo ich sagen kann, das hat einen Sinn. Und die auch trotzdem brauchen die Geld, um ihre Miete zu bezahlen. Aber das ist eine ganz andere Kultur bei uns in der Firma, wie man das bei Siemens oder so kennt, ja, oder irgendwo anders kennt, wo es heißt, zu Leistung bringen, mach das einfach, Befehl, zieh das durch, hier ist dein Barscheck, da ist dein Dienstwagen und so, und halt bitte die Schnauze. Ja. Das gibt's bei uns nicht.
Herrlich, bei euch ist keine moderne Sklaverei.
Ja,
und nächste Frage.
Okay.
Mehr? Kannst du kochen und was bedeutet für dich gesunde Ernährung?
Ich habe früher sehr viel mehr gekocht. Kochen kostet Zeit. Hier habe ich im Moment nicht so viel, aber kochen bedeutet aber auch freie Zeit zu haben. Aber wenn in der Redaktion jemand auf mich wartet, sagt, hey, hallo, du müsstest hier eigentlich antanzen, Abnahme. Und ich sage, ich bin beim Kochen, das würde nicht so gut ankommen. ich kann kochen. Ich koche aber so wie jemand, der Jazz spielt. Ich improvisiere sehr stark. Und er sagt, woher, wie kaufst du, passt das zusammen? Ich probiere das. Und ich liege da meistens nicht falsch mit. Also ich mache sehr abenteuerliche Sachen. Ah, was ist das? Und dann erkläre ich immer, was ich da gekocht habe. Und
wann war denn das letzte Mal?
Vielleicht vor 2 Wochen.
Ja. Und was hast du da gemacht?
Ich habe ja iranische Wurzeln, also versuche ich auch sehr viele iranische. Beim Iran-Shop, ich koche natürlich...
Was isst man denn da so typischerweise?
Auf jeden Fall persischen Reis natürlich, dann hat man entsprechende Gewürze. Und
wie ist es mit Rosinen und so?
Alles Mögliche.
Also
aber das
so
ist auch,
würzig-süß?
Ja, Safran, alle möglichen Sachen. Entweder ist sehr süß oder eben so. Und ich kombiniere das dann eben auch, weil ich esse gerne sehr, sehr scharf. Also als ich in Nepal war, ist der mein Mönch, bei dem ich gewohnt habe, 2 Wochen lang, dachte, jetzt weint er, weil ich ihm jetzt frisch vom Feld Chili, das ist mir ganz egal. Ja, so interessiert mich gar nicht. So, jetzt werde ich getestet, ob ich Kartoffeln schälen kann. Sicher.
Du kannst auch ein richtiges Messer haben.
Nee, das ist besser.
Sparschäler?
Bleib was von der Kartoffel
übrig. Hier machst du das dann rauf.
Na klar.
Kriegst du hin, ne? So.
Ja. Das sind ungewaschen. Wollt ihr das so machen? Oder?
Schälen?
Dann willst du die Kartoffeln vorher nicht waschen.
Nee, wieso? Die schälst du, das ist ja die Schale ab. Dann brauchst du die Schale nicht waschen. Das ist ja doppelte Arbeit.
Ja, mag sein, aber dann hast du dieses Zeug drauf. Gut, ich mach's, wie du möchtest. Ich wasche meine Kartoffeln immer vorher.
Du wäschst sie und dann schälst du sie trotzdem nochmal?
Ich schäl sie gar nicht.
Ach, du isst sie mit Schale?
Ja, das ist das Beste. Die Schale ist das Beste.
Können wir auch machen.
Ja, ich hab
dann wasche ich sie richtig.
Ein Landwirtschaftspraktikum gemacht und habe die, weil ich auf der Waldorfschule war und habe die Kartoffeln vom Feld mit Salz gegessen. Aber du bist doch bescheuert. Ja, es schmeckt einfach.
Ich esse sie auch gerne mit Schale, aber viele mögen das nicht. Wenn du
aber
sagst,
wir können sie auch. Also,
Bernd, kommst du auch damit klar?
Kann eine mit Schale essen, damit ihr seht, ich kann das wirklich. Aber ich würde das ist das Beste vom Ganzen.
Ja.
So eine Unart, warum soll man Kartoffeln,
ja, wenn es
Kartoffeln sind?
Tim, bist du auch dafür mit Schale oder hast du ein Problem? Ja. Okay, super. Dann kannst du die nur einmal ordentlich abwaschen,
genau.
Bitte. Das ist gut.
Mit so einer Bürste eigentlich, weißt du?
Ja, ja. Warte mal, wo habe ich die Bürste? Das muss ich direkt mal überlegen.
Das habe ich ja gar nicht erzählt, ne? Also zu Hause muss ich ja auch im Haushalt helfen. Und Männer können ja mit Maschinen umgehen, außer mit Waschmaschinen, das ist zu kompliziert. Und ich habe aber zu Hause das Ressort Küche.
Also du machst die Küche?
Ich bin für die Küche zuständig. So, dass die immer super ist, dass sie clean ist und so. Und dann wünscht man sich auch häufiger, dass ich mal koche, weil das immer lustig wird. Man weiß nicht, was auf den Tisch kommt. Wie viel wollen wir nehmen von den Kartoffeln?
Na, überleg mal, wir sind 1, 2.
Also für jeden 2. Na, Bernd braucht 3.
Ja, ich glaube, Tim nimmt auch bestimmt 3, weil, also es gibt, ich habe Gulasch gemacht, ne?
Nein.
Ja.
Verrücktes Zeug. Gut, dann.
Ich hoffe, dass ihr Fleisch esst.
Wenn es schon tot ist, ja.
Ja. Wir waren bei Chili, dass du gerne scharf isst.
Sehr richtig.
Ja, das ist gut.
Also es ist wirklich feuergefährlich.
Ich habe, wenn dir das Gulasch irgendwie zu mild ist, dann kannst du ja da auch nicht was reinhauen. Ich bin da immer vorsichtig. Ist deine ganze Familie scharf?
Nee. Deswegen sagen sie mir, tu's separat. Ich habe nur ganz bisschen, das kann man ja nicht essen. Ich habe doch nur 2. Ja, bist du irre.
Hast du schon mal an so einer Sambal Oleg oder wie heißt denn das?
Mit so einem Quatsch fange ich gar nicht an.
Challenge angefangen?
Nein, natürlich nicht. Das ist zu harmlos. Das mache ich gar nicht. Das,
ehrlich?
Also, das ist morgens für mich Frühstück, interessiert mich gar nicht. Ich habe heute Morgen
aber es brennt hier richtig.
Pfefferminztee getan, da waren 2 Chilischoten drin, noch ein bisschen Ingwer, das trinke ich morgens.
Nächste Frage.
Ach so, Frage. Okay. Geh in das Gefängnis, begib dich direkt, nee, bitte.
Warte. ach so, wann und wie kannst du deinen Kopf ausruhen? Was ist deine Konsequenz, wenn du zu viel mit ihm gearbeitet hast und ihn nicht zur Ruhe kommen lässt? Da haben wir ja schon ein bisschen drüber gesprochen.
Ich glaube, bei mir die Gefahr, zu viel zu denken, die ist schon da, weil ich auch nur Sachbücher lese, unappetitliches Zeug, Geheimdienste, so etwas. Ich finde es sehr spannend, aber ich weiß noch, als ich nach Berlin gekommen bin als Musikjournalist, musste ich irgendwann mal zum Arzt wegen Arthrose im Knie. Und zwar, weil ich jahrelang jeden Abend noch 6 Stunden im Club war tanzen, dass er gesagt hat, so geht das nicht. Das war halt immer extrem.
Und gehst du heute auch noch feiern?
Ich gehe zu wenig tanzen.
Das, wo gehst
ich
du dann
mehr
hin?
Ja, heute spielen sie ja in den Clubs nicht mehr das, was ich gerne hören möchte. Also lege ich mir mein Zeug selber auf.
Dann tanze für dich.
Und tanze für mich. Und das mache ich auch mal, wenn ich auch unterwegs bin. Und dann, auf der letzten Silvesterparty, haben wir gesagt, wie bist du denn drauf? Sag du, ich gehe jetzt auf die Tanzfläche, nicht ansprechen, ich ziehe es jetzt hier durch. Und weil ich 5-6 Stunden völlig am Ende einfach nur, die hatten nämlich den falschen DJ gebucht, mit denen konnten sie alle nichts anfangen. Und der hat knallharten Haus gespielt und Techno und das volle Presse. Endlich wieder wie früher und habe es mir vollgegeben. Und dann habe ich nur so ein Grinsen auf dem Gesicht. Und dann geht's mir gut. So.
Warst du früher so in der, also gerade so 90er Jahre, Anfang 90er Jahre, war ja in Berlin irgendwie wahnsinnige technoide Zeit, irgendwie elektronische Musik ging ja richtig los. Und warst du dabei?
Ich bin seit der zweiten Love Parade dabei.
Mensch, wir hätten uns sehen können. Ich war immer auf dem Wagen oben drauf.
Dann siehst du, ich war
verrückt.
Als Reporter vor dem Wagen, auch aber später eben
ich
auch
weiß.
So eine Mischung. Man ich weiß. Ist er jetzt auf dem Wagen oder vor, man weiß es nicht. Ich bin ja immer Inventar oder beim wusste ich nicht so. Das war immer diese, wo ist er denn gerade? Da sind wir wieder bei der Unschärfentheorie. Und ich war aber nie so jemand, der diesen Techno, viele, die mit Techno-Musik, die diese Techno-Sachen eingestiegen sind, für sie war das ja die erste Art von Musik. Ja. Ich habe angefangen, als ich 7 war, mit Jazz. So, ich habe Oscar Peterson und sowas gehört, ja.
Mir war es
so.
Hip-Hop.
So, Hip-Hop bin ich auch mit Hip-Hop groß geworden, als es aber noch Rap hieß, bin ich groß geworden, als es noch auf Vinyl gepresst wurde und da gab es den einen oder anderen Rap-Track, habe ich natürlich die ganze Hip-Hop-Sachen mitgemacht und als es dann losging mit Deutsch-Hip-Hop bin ich irgendwann ausgestiegen, was heute dort passiert, damit kann ich nicht so viel anfangen. Ist technisch nicht schlecht gemacht, auch von den Sounds, was ihr...
Aber Seed Inhalte, oder so macht, irgendwie ist doch schon ziemlich cool.
Ja, Seed macht aber kein Rap.
Ja,
Seed macht aber was anderes. Ich finde, dass die Platte Dickes B sagenhaft ist, aber ich erwarte mir eigentlich von Künstlern heute auch so ein bisschen etwas, was nicht nur Partytexte sind, sondern wo eben feiern ist super, sondern wo eben auch merkt, okay, der guckt über den Tellerrand, der beschäftigt sich damit. Da fällt mir spontan jemand wie Chefke zum Beispiel ein. Ein super geiler Rapper mit türkischem Hintergrund, schwäbischem Hintergrund, der unglaublich gute Sachen macht, ja, wo du merkst, wow, der beschäftigt sich. Also das, was in den Staaten, ich nenne es den afrozentrischen Bewusstseinsrap gab, was Tupac gemacht hat. Einfach sagst, wow, der ist ein kritischer Typ, der sich, wo lebe ich hier eigentlich? Und wenn man
eine was ist mit hier Felix Brummer, MC Kummer?
Kenne ich nicht.
Nee, das ist einer, der ich glaube, der kommt aus der Ecke Chemnitz oder so.
Ja. Also ich habe jetzt...
Der macht auch Rap, Deutsch. Aber ich finde, der macht sich richtig Gedanken. Also der resümiert und reflektiert irgendwie auch das Leben und auch die Veränderung unserer, also auch politisch gesehen.
Also wenn jemand...
Das
wenn
ist
jemand,
schon einer der schlaueren Sorte, wenn man das so sagen kann.
Also wenn jemand Rap macht, also eine Musikform, die so textbelastet ist, weil die Beats, wie sie sagen, kommt ja von jemand anders, dann muss ich erwarten, ich sage zu, du weißt schon, dass du eigentlich Dichter und Denker bist. Dann erwarte ich auch was. Wenn du nur über deine Chromfelgen diskutierst, das ist ein bisschen durch. Das ist auch, das hatten wir alles schon, das war Two Life Crews. Das ist alles sehr lange her, hatten wir schon.
Aber hey, diese ganzen Capital Bras und wie sie alle heißen, haben ja einen mega Hype und Erfolg.
Kenne ich
also
die.
Also das ist unglaublich, ne?
Alles super, aber...
Das
berührt mich jetzt inhaltlich nicht, wenn ich denke, wow, wenn Gucci, was, okay.
Ja.
Ist das ernst eigentlich gemeint? Kommt noch was Neues? Oder?
Aber wir waren jetzt gerade irgendwie, wie du das schaffst, irgendwie von deiner Denkarbeit runterzukommen.
Also das, ich habe etwas gefunden für mich. Also Motorradfahren ist meine Yogamatte.
Ja.
Weil ich ja keinerlei Drogen zu will. Ich trinke auch keinen Alkohol. Also ich kann mich nicht, dass ich sage, ich knall mir abends eins weg, mache ich alles nicht. So. Und dann habe ich gedacht, dann fahre ich.
Du bist krass beherrscht, ne?
Genau. Ich bin Controller. So. Und ich, aber genau das ist genau der Punkt.
Ist dir nicht, schon mal was aus der Hand geglitten?
Ja, vieles. Frauen. Aber.
Wie viel hast du denn schon verschlissen?
Nein, das will ich gar nicht wissen. Das frage ich mal zurück. So. Wie viele Männer hast du verschlissen? Nein, aber der Punkt ist.
Einige.
Wir sind ja alle irgendwo mehr oder weniger
aber
auch.
Ich glaube, ich bin auch komisch.
Ja?
Habe ich schon oft gehört.
Auf der Jagd. Und irgendwann, was willst denn du damit eigentlich kompensieren?
Mit was?
Na, wenn du mit auf der Partner? Jagd bist nach dem anderen. Oder was willst denn du damit kompensieren? Die Frage musst du dir ja irgendwann mal stellen. Warum machst du das alles? Warum willst du erfolgreich sein? Was willst du? Was ist denn, was willst du damit? Und das ist das, was mich viel mehr interessiert, wo ich versuche, so ehrlich wie, was willst denn du eigentlich? Ist das, was soll das, wenn du irgendwo hinkommst und weggehst, dass man das über, ist es dein Image, was soll das? So. Und ich versuche kein Leben zu leben nach dem Motto, das lässt sich gut darstellen, das kann man gut abfotografieren, das sehen, was der alles geleistet hat, das ist nicht so interessant, sondern was soll denn das? Und für mich ist der entscheidende Punkt, ist Zeit. Zeit mit seinen Freunden, mit seinen Kindern, seiner Frau,
seiner
Familie.
Du hast ja gar keine Freunde.
Ich habe schon Freunde, aber einige wenige, mit denen ich die Fragen, also nimm mal ein klassisches Beispiel. Ich bin mit dem einen oder anderen,
die Frage, was überhaupt ein Freund?
Den also ich interviewt habe, bin ich befreundet.
Ja.
Also ich fahre dann zu Erwin Thoma.
Das meine ich übrigens, ob du so Wegbegleiter hast.
Ja, gut,
also
wenn
so,
du das
so befreundete, genau. Weißt du, die sich über den Job vielleicht ergeben haben, aber wo du sagst, ich habe einen menschlichen Bezug dazu, ich mag die. Ich mag mich auch mit denen, meine Zeit mit denen zu teilen.
Das ist was anderes.
Das meine ich damit.
Das ist, ich will mal sagen, Willi Wimmer ist mal jemand, mit dem ich mich sehr gut verstehe, aber ich würde ihn nie duzen. Auch wenn er mir das anbietet, der hat zu viel Respekt davor, was der Mann gemacht hat. Aber einfach, mir geht es da um die Haltung der Leute.
Ja.
Ein Ganser hat eine Haltung, ein Jean Siegler hat eine Haltung. Und Menschen, die eine Haltung haben, das, wo ich sage, da sind wir praktisch Brüder im Geiste, das finde ich super. Und das sind dann Wegbegleiter.
Genau.
Aber das Wort ist irgendwie falsch, sondern wir haben verstanden, diesen Egoismus ablegen. Was machen wir denn hier? Wir haben doch eine Verantwortung für das, was wir tun, was wir lassen. Und es geht einfach darum, mit einem Rückgrat durch diesen Planeten, auf diesem Planeten zu laufen und auch mal andere sich anzuschauen und nicht immer alles tanzt nach meiner Pfeife, alles muss nach den westlichen Werten, Respekt vor anderen Kulturen. Was machen wir denn hier auf diesem Planeten? Ich finde es schrecklich, was wir tun. Was tun wir uns gegenseitig an, obwohl wir eigentlich im totalen Überfluss leben? Ja, da sind wir beim Wirtschaftssystem, ich möchte da gar nicht drüber reden, aber das macht einen Menschen krank. Nur, ich habe das zum Beispiel gesehen bei der Veränderung von Malcolm X, als er in Mekka war. Er war jemand ganz anderer. Er war nicht mehr aggressiv, sondern es spielt keine Rolle, ob du schwarz-weiß bist, sondern wenn du an etwas glaubst, an etwas Höheres glaubst, fallen viele Dinge weg, weil sie respektlos sind gegenüber der Schöpfung. Damit beschäftige ich mich. So. Ich finde das respektlos, was wir machen. Ja? Und das machen wir, weil wir so Herdentiere sind. Und ich möchte das nicht sein. Ich möchte am Ende nicht sagen können, ich habe ein feiges Leben gelebt. Das will ich nicht. Und ich kann von mir sagen, das tue ich nicht.
Ja,
das tue ich nicht.
Was ich irgendwie, wenn du fragst, warum und wozu macht man das eigentlich? Oder wozu macht man was? Warum macht man das? Ich denke immer wieder darüber nach. Also ich habe schon Anstellungsverhältnisse gehabt in meinem Leben. Also auch in der Schulzeit irgendwie habe ich auch bei meinen Eltern in einer Firma gearbeitet. Die hatten eine Friedhofsgärtnerei, Bestattung und so weiter. Also war ja immer was zu tun. Da habe ich viel mitgeholfen und danach irgendwie 1000 Nebenjobs irgendwie von Bar über auch mal geputzt und alles irgendwie, was man so nebenbei, um Knete irgendwie zu verdienen, irgendwie auch in der Studienzeit so gemacht hat eben. Ne? Und eins war immer klar. Ich dachte, bitte, lieber Gott, irgendwie lass meinen Weg so fahren und so gestalten, dass ich nicht in so eine ganz schlimme und nicht selbstbestimmte Leistungsabhängigkeit komme. Ich kann richtig ackern, wirklich. Und ich mache das auch gerne. Aber wenn ich für jemanden, als so ein ausführendes Organ bin, dann komme ich wirklich in ganz schlimme Probleme mit mir selbst. Und das habe ich in vielen Jahren im Fernsehgeschäft auch gemerkt. Ich bin wie so eine ausführende Puppe. Und diese Zeit, die ich da auch versessen habe, um zu warten, bis man wieder dran ist, es hat mich so unzufrieden gemacht und so aggressiv auch der Situation gegenüber, wo ich dachte, das ist das, was ich eigentlich nicht will. Ich will arbeiten. Ich mag auch drehen und das Spielen und so. Aber dieses ganze Setting drumherum, Und wie wenig du am Ende mitgestalten kannst, wie viel immer von anderen abhängig ist. Nee, der Sender möchte das so. Nee, der möchte das so. Und am Ende meine Vorstellung von dem Produkt überhaupt nicht mehr ansatzweise durch. Es hat mich wahnsinnig gemacht.
Ja, ich kann von mir sagen, dass ich ja...
Und dieses Leistung bringen, aber nicht für mich selbst etwas machen, was meinem Anspruch entspricht, sondern immer für andere. Es geht nicht mehr. Je älter ich werde, es geht nicht mehr.
Also ich war, was das angeht, immer mein eigener Boss. Ich habe das nie gemacht.
Ja.
So, weil für mich war immer eins klar, ich wollte immer von dort, wo ich war, weg. Ich war deswegen auch oft ein guter zweiter Mann. Also wenn du mir gesagt hast, du sollst nur das machen auf der Position 2, bin ich ein super geiler zweiter Mann. Ich bin so.
Aber du wolltest immer weg. Wenn du da warst, wolltest du...
Nein, ich wollte von dort, wo ich kam, wo ich
von... Ach so.
Ich wollte weg. Und ich wusste, es gibt Stationen, da bist du dienend.
Ja.
Das gehört einfach dazu. Da lernst du auch viel. Da auch eine Demut.
Total.
So.
Ja.
Super. Und dann habe ich gesagt, okay, das muss ich machen und da will ich perfekt dienen. Einfach perfekt dienen, so. Aber das hat mir geholfen, von dort, wo ich war, wegzugehen. Nur irgendwann stellst du die Frage, aber wo willst du hin? Und das ist ja viel schwieriger rauszubekommen. Wenn du irgendwo bist, wo es dir nicht gefällt, wo es unangenehm ist, deine Jugend, all das, und dass du da weg willst, das ist klar, das ist raus aus diesem Zentrum.
Genau.
Aber wo willst du hin?
Mhm.
So. Und dann bist du so im Machen drin, bis du irgendwann sagst, wohin bin ich eigentlich unterwegs? Ich bin jetzt da weg schon und jetzt bin ich nicht mehr, guck mich um, im Rückspiegel, komm noch zu erkennen, aber wo will ich hin? Und darüber,
war dir das immer klar oder hast du auch oftmals gesucht?
Ich hatte kein Problem damit, dass es diffus war, weil es das Wichtige war, auch wenn du nicht weißt, wie die Zukunft ist, deine Gegenwart ist so schrecklich,
ja,
dass es nur besser werden kann, glaubst okay. du. Das stimmt übrigens nicht immer. Ja, manchmal denkst du, huch, ich dachte, das wäre so schrecklich, das war gar nicht so schlimm. Mhm. So, aber einfach weg. Und dann habe ich das eben durchgezogen, weil ich eben so ein Maniac bin, das durchgezogen, habe ich dann irgendwann gemerkt, huch, 20 Jahre rum, wohin bist du denn eigentlich unterwegs?
Okay, so. Also okay, der Antrieb war erstmal dieses Wegkommen. Ich bin weg. Ja. Dann hast du irgendwie so natürlich, also ein gewisser Sog kommt ja von einigen Stellen. Da kannst du dich ja gar nicht gegen wehren. Und du weißt auch, okay, das hat was mit mir zu tun. Da ruft mich irgendwas. Ich weiß nicht genau, was für ein Ruf das ist, aber da kommt irgendwas aus der Ecke, da muss ich hin. Und dann läufst du los, obwohl es noch nicht ganz klar ist. Richtig?
Also bei mir war das so, alles, was ich dann angefangen habe, weil ich ja so besessen davon war, ich habe meinen Beruf mir ja selber gesucht. Ich wollte ja zum Radio, das war damals noch etwas schwieriger. Und das heißt, ich bin ja mit Musik groß geworden, weil ich Tag und Nacht vom Radio gewohnt habe. Ich habe in der Welt von diesen Künstlern gelebt. Ich kannte mich in New York besser aus wie in meiner Stadt. So. Und das heißt, ich war in den Bereichen, wo ich dann angefangen zu arbeiten, auch immer sehr schnell sehr gut. Mhm. Weil ich hatte schon 20 Jahre mich damit praktisch beschäftigt, meine ganze Jugend damit beschäftigt. Das ja. heißt, ich musste, interessierst du dich für Musik? Musik ist mein Leben. Deswegen bin ich überhaupt so alt geworden, weil ich mich in der Welt der Musiker gelebt habe, die war besser als meine eigene Welt. Hm. So wie jemand, der Harry Potter meinetwegen liest und der dann sich durchfräst ja. und ist dann eher Harry Potter als der kleine, dicke Junge in der Schule, der immer noch verprügelt wird. Ja. So. Und das heißt, ich bin in diesen Jobs auch immer sehr gut geworden. Nur irgendwann, wozu? Und das verdrängt man immer, weil das nächste Projekt, noch ein Projekt, noch ein Projekt, schon wieder ein Jahr rum. Und dann kam aber irgendwann mal, boom, Burnout. Und dann, das heißt, der Körper sagt irgendwann, stopp. Wenn du jetzt nicht die Frage beantwortest, wo das eigentlich enden soll oder was das überhaupt soll, weil enden tut es ja nicht, aber was das eigentlich soll, was das Hauptziel ist, dann machen wir jetzt nicht mehr so weiter. Und weil du ja anders nicht zu stoppen bist, das dann stimmt, so. Dann machen wir es jetzt so. Weil anders geht es ja mit dir nicht. Weil du bist, was das ist, relativ beratungsresistent. Und jetzt ziehen wir mal den Stecker, damit du mal siehst, es gibt hier einen Chef am Set, das ist dein Körper. Und der zieht jetzt mal den Stecker und dann ist Schluss. Und da habe ich gesagt, du kannst gegen deinen Körper nicht gewinnen. Nein. Also du redest ja immer davon, dass du kooperieren möchtest. Menschen sollen kooperieren. Kooperier doch jetzt einfach mal mit deinem Körper. Und das fällt mir schwer.
Und aber jetzt hast du es
jetzt
ja, ne?
Jetzt hast du den Weg gefunden. Genau, habe ich gefunden. Das ist immer so Schwankungsgrad. Ja? Aber da habe ich Leute von außen, da habe ich installiert, sagen, hallo, du bist schon wieder auf dem roten Fahrtenweg. Komm mal wieder zurück. Ja, nur noch das. Nee, jetzt nicht. Lass es einfach. Mach's nicht. Und da habe ich gesagt, okay. Und dass ich dann aber Schluss mache und nicht denke, das müsste ich alles noch machen. Nee, die Welt dreht sich auch ohne mich.
So, das war der erste Teil des Gesprächs mit Ken Jebsen. Die ein oder anderen werden jetzt auch verstehen, warum ich einen kleinen Break mache und einen zweiten Teil zu späterer Zeit sende. Denn dieses Gespräch wird sicherlich für Diskussionen sorgen oder für Gedanken, die man erstmal auch in Ruhe mit sich durchgehen lassen möchte. Ich freue mich, wenn ihr eure Gedanken und Meinungen mitteilt. Ihr könnt mir dazu eine E-Mail schicken an mail@hausamsee-podcast.de. Und wenn ihr schon mal dabei seid, euren Senf und eure Gedanken abzugeben, dann könnt ihr mich auch gleich bewerten. Das macht ihr am besten bei Apple Podcasts. Da macht sich das ganz gut. Und alles Weitere sehen wir im zweiten Teil. Der wird anders, der wird nochmal eine Stufe tiefer gehen und er wird noch ein Tick menschlicher, ein wenig spiritueller und ihr werdet Ken von einer Seite kennenlernen, die ihr von ihm noch nicht kennt. Sehr persönlich und offen. Und ich freue mich und bin sehr gespannt, was ihr dann dazu sagt. Bis dahin, passt bitte auf euch auf und vor allem auf die Menschen, die nicht so stark und stabil sind. Helft ihnen, seid irgendwie auch ein bisschen füreinander da. Aber in allererster Linie kümmert euch auch um euch selbst. Nutzt die Zeit für euch selbst und ruht euch aus. Denn wir brauchen die Kraft, um uns jetzt zu regenerieren. Es wird alles gut, da bin ich ganz fest davon überzeugt, aber eben anders. Und bis dahin, alles Liebe, ich freue mich, macht's gut. Tschüss.